yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem düsteren herbstlichen Sonntag. Ich weiß ja nicht, ich bin immer so ein bisschen melancholisch, wenn der Sommer aufhört. Das heißt, ihr müsst heute einfach einen nostalgischen, melancholischen, warum lieber Sommer verlässt du mich, Stevino ertragen. Dennis ist da ganz anders. Der hat nämlich Bock auf Winter. Ich weiß auch nicht, warum. Was ist bei dir falsch gelaufen?
Ich denke, das sind so zwei Sachen. Erstmal hallo. Zum einen, ich bin fett und ich finde kaltes Wetter besser. Und ich glaube, bei dir ist das eher so Wetterschwankungen in deinem Alter. Die schlagen ja auch direkt auf alles ein. Ne? Also ich verstehe das dann.
Immer diese Alterswitze. Ne? Ich kriege das immer. Ihr Lieben, falls ihr das nicht glaubt, auch privat. Ne? Wenn Dennis schreibt mir jeden Tag irgendwelche WhatsApp, wo er sich entweder über meine Platte oder mein Alter oder sonst was Lustiges lustig macht.
So in etwa.
Das tut weh. Also muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich das noch lange mitmache, Dennis. Ich sag's dir, wie es ist.
Der Fokuhila mit Glatze wäre der ultimative Haarschnitt für dich und da bleibe ich auch dabei.
Ihr Lieben, ihr denkt, wir machen Spaß oder so, aber der schreibt mir wirklich den ganzen Tag nur so ein Bullshit, Alter. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dagegen machen soll, ja?
Fokuhila mit Glatze machen.
Ich lese mal nicht vor, was du mir sonst noch schreibst, du altes Ferkel, ja? Ich versuch dich mal. Ich will ja, dass du weiter für den Podcast available bleibst und nicht gecancelt wirst.
Das ist
nett von mir, ja. Ihr Lieben, falls ihr euch fragt, wo der Blackie ist, der Blackie hat mir vorhin geschrieben, dass er eine ganz dolle Erkältung hat und seine Stimme einfach komplett weg ist. Das heißt, wir müssen heute ohne den Blackie leider abliefern, was sehr schwer ist, weil er irgendwie zu dieser, ich möchte sagen, Bande dazugehört. Ich habe auch versucht, Sascha zu bekommen, gefragt, irgendwie hast du Bock und so, warst du lange nicht mehr dabei? Die Leute fragen ja auch nach ihm. Und er hat gesagt, würde ich gerne, aber ich bin gerade in D-Land. Und hab mein Zeug einfach nicht mit. Aber er sagt, er wird in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall wieder dabei sein, weil er auch Bock hat, hat er geschrieben. Da freue ich mich drauf. Mal gucken, was er wieder erzählen hat zu Trump und so. Und wir wollen ja unpolitisch bleiben.
Oder was ihm gefällt, wenn er wieder zurückkommt. Ich meine, der ist ja gefühlt 20 Jahre am Stück in den USA, ne? Also so in Relation zu Deutschland. Vielleicht freut er sich an den wildesten Dingen, die wir hier alle ganz alltäglich hinnehmen.
Ne? Das war ja auch beim Solo-Podcast, hat er so ein bisschen berichtet, ne? Er sagt, ey, das ist echt geil, nach Deutschland zu kommen, weil es hier so viele tolle Sachen gibt, die es in den USA nicht gibt, ne? Und ich würde es genau andersrum sagen, irgendwie, oh geil, ich hab Bock auf Spare Ribs und das aus den USA. Ja, genau. Und er kann sich sowas wie an Brot und an Brötchen erfreuen, ne?
Ja, und so schön Mettigel.
Ihr lacht, das ist halt wirklich so. Sascha ist dieses Jahr ist der Sascha wirklich relativ oft in Deutschland, weil er irgendwelche Lehrgänge oder was weiß ich, muss ja mal selber erzählen, was er in Deutschland alles macht. Von daher, er hat sogar drüber nachgedacht, als er bei mir war, ob er nicht mal zwei Wochen mit Michelle zusammen hier Urlaub macht. Hat er ja erzählt, für die Stevino Talks nicht hören, der kommt ja hier aus der Ecke. Und es war richtig schön, als die beiden da waren. Die mal bei mir zu haben irgendwie. Ich hab die auch verwöhnt, hab die zum Essen eingeladen, weil die zahlen ja in den USA sehr, sehr oft. Und deshalb wollte ich was zurückgeben, hab die da, also es war einfach toll. Ich mag die beiden einfach unglaublich gerne und wenn ihr länger im Just Network seid oder im Stevino-Universum euch bewegt, werdet ihr auch sie schon sehr lange kennen durch mich. Egal. Ja. Wir müssen heute zu zweit abliefern, Dennis. Denkst du, dazu sind wir in der Lage, ohne Blackie?
Also ich vermisse Blackie so ein bisschen.
Ja, ich auch.
Die Nougat-Creme zwischen unserem Sandwich, sag ich mal.
Oh Gott. Ja, okay. Wird wieder bildlich hier, sehr schön, danke.
Der ist, was alles so zusammenhält, ne? Das ist der Kleister, der uns vereint.
Ja. Okay.
Aber ist auch okay, ne?
Ich habe gesehen, dass zur zweiten Raab-Folge wieder sehr geflammt wurde auf Twitter. Alles scheiße aus der. Da werden auch Videos gezeigt von einem Song, den er gesungen hat, völlig aus dem Kontext gerissen irgendwie. Dieses mit dem, wo er so ein TV-Clip nachmacht und das irgendwie in einem anderen Lied, dann wird das quasi kontextlos gezeigt und gesagt, irgendwie, Raab ist ein Rassist, wie könnte er sowas bringen und so. Da schlackern mir die Ohren, aber das ist scheinbar so von beiden Seiten mittlerweile so üblich auf Twitter. Egal.
Aber die Klicks, die Likes.
Oh, da reden wir gleich auch nochmal drüber, weil mich diese ganze, das passt alles zusammen, ne? Irgendwie Populismus und Lügen in der deutschen Politik haben wir als Thema. Ich weiß, ihr Lieben, ihr mögt es nicht so gerne, wenn wir über Politik reden, aber es gehört nun mal zum Zeitgeschehen aktuell dazu. Und ich finde, man kann auch nicht alles irgendwie skippen. Wir versuchen so viel wie möglich zu skippen, aber es kann immer mal sein, dass wir auch kurz über Politik reden, einfach weil es auch wichtig ist in dieser Zeit, finde ich. Es geht heute um Populismus und Lügen in der Politik irgendwie. Ich weiß auch nicht. Dennis, war das eigentlich schon immer so?
Nein, also nee, ne? Wenn du Politikwissenschaftler dich für sowas interessierst, den momentanen Status quo, den nennt man Post-Truth. Und das, also es ist wichtiger, dass gefühlte Wahrheit benutzt wird, geredet wird, dass das dann deine Wahrheit ist, als Wahrheit, Wahrheit. Aber ganz logisch betrachtet. Also jetzt den geringsten, sag ich mal, Studienamount an Logik, den ich hier reinbringen kann, es gibt natürlich eine ultimative Wahrheit. Muss es ja geben. Im Sinne von, es gibt natürlich auch wieder Modelle, die sowas belegen, aber 1 plus 1 ergibt 2, ne? Da können wir uns alle drauf einigen, würde ich mal behaupten. Es gibt immer eine Wahrheit, ne?
Ja.
Und dann gibt es von Wahrheit gibt es Abweichungen. Sowas wie Bertrand Russell, großer Philosoph, hat das mal gemacht. Der hat gesagt, ich gucke mir einen Tisch an. Der Tisch ist für mich, keine Ahnung, der ist hellbraun. Meine Frau sagt, der ist dunkelbraun. Bla 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 bla. Aber der Tisch an sich muss eine Farbe haben. Ne? Also der hat eine Farbe. Und wir beide wissen jetzt, wir können uns so ganz grob darauf einigen, aber nicht so ganz. Also die Welt hat halt Nuancen. Ne? Ja. Und das kannst du dann halt nicht wiedergeben. Wenn du jetzt aber in Politik das mit reinziehst. Ganz früher war das so, dass du dich auf Augenhöhe getroffen hast und du hast dich dann darüber über Dinge unterhalten und du konntest dann über die Auslegung der zu bewertenden, ich sag mal, Tatsachen, konntest du dich streiten und du konntest da, das konntest es verschieden auslegen, aber heutzutage ist das nicht mehr so. Es gibt jetzt halt nur, es gibt schwarz und es gibt weiß oder es gibt, was weiß ich, lila und grün, wenn euch schwarz und weiß nicht gefällt. Und bist du für das eine nicht, bist du für das andere. Und Social Media an sich ist ein unheimlicher Katalysator, der das Ganze rewardet, wenn du Extremismus betreibst. Ne? Also wenn du eine gemilderte Meinung hast, die was kritisch analysiert, das guckt kein Schwanz, das interessiert niemanden. Niemand hat Bock, sich einen Sachverhalt für 35 Minuten in einem YouTube-Essay anzugucken. Die gucken sich lieber anderthalb Minuten runtergebrochen an mit, das ist scheiße, weil. Und gefühlte Wahrheit ist dementsprechend das Wichtigste, was du machen kannst. Leute wählen zum Beispiel immer aus zweierlei Sachen, sagen Politikwissenschaftler. Das ist zum einen mit der Brieftasche. Habe ich mehr Geld als vorher oder habe ich weniger Geld? Ob das was mit Politik zu tun hat, ist egal. Ich wähle entsprechend meiner Brieftasche. Und das andere ist, ich wähle entsprechend meiner gefühlten Wahrheit. Wenn ich das Gefühl habe, dass, keine Ahnung, 30 Afrikaner jeden Tag zwei Frauen gleichzeitig vergewaltigen in meinem Nachbarort, dann ist das meine gefühlte Wahrheit und dann wähle ich dementsprechend. Dann ist das vollkommen egal, dass in meinem Nachbarort niemand lebt, kein Migrant oder so. Es ist einfach egal. Und so weiter. Und wie gesagt, Populismus an sich, basierend darauf, wie Algorithmen wirken, dass du eher kurze Attention Span hast, dass Likes Sachen bestimmen und so weiter. Je krasser und populistischer, desto mehr Aufmerksamkeit.
Okay. Sag mal ganz kurz, dein Mikro dröhnt so, wenn du ein bisschen lauter wirst. Kannst du mal gucken, weil das ist echt ein bisschen schwierig. Ja, ich kann dich hier ja lauter machen, aber mir wäre es lieber, wenn du dein Mikro ein bisschen leiser machen würdest.
Okay, mach ich.
Weil es ist schade, weil du viele gute Sachen erzählt hast gerade, finde ich.
Da habe ich es geschrien.
Okay, ja, also, da sind wir dabei. Ich bin ja, wie du weißt, auch so ein mehr emotionaler Typ, ne? Der, ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, aus einer Emotion heraus Dinge sieht und so weiter. Und wenn, ich versuche es zumindest, ne? Oder habe schon immer versucht, irgendwie mittig zu sein, was Politik angeht. Ich mag weder die Rechtsaußen noch die Linksaußen. Aber ein Markus Söder bringt mich regelmäßig zur Weißglut. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, ich verstehe es einfach nicht, wie man diesen Mann wählen kann, wie der in Bayern so erfolgreich sein kann. Ich habe heute einen schönen Gehirnsuppe, meine Mini-Kolumne auf meinem Blog geschrieben. Und da gab es eine Statistik, die sagt, Söder gehört zu den Politikern, deren X-Post am häufigsten als falsch oder irreführend markiert werden. Das heißt, der schreibt halt einfach Bullshit. Das muss man einfach sagen. Und die Leute glauben das scheinbar. Ich kann mir das nicht anders erklären, dass der überhaupt noch in dieser Position ist. Söder ähnlich, Alter. Was hat der heute rausgehauen irgendwie? Er wünscht sich mehr Beistand für die Besserverdienenden oder mehr Verständnis für die Besserverdienenden, Alter. Oh. Und da frage ich mich echt, Leute, ihr wollt doch nicht so einen Kanzler haben, Alter. Der Typ ist ein glasklarer Lobbyist. Der hat irgendwie so ewig lange für BlackRock gearbeitet. Was bedeutet das denn für unsere Zukunft irgendwie?
Als Besserverdienender muss ich auch sagen, ich fühle mich auch immer regelmäßig auf den Straßen angegriffen. Also
Jetzt bist du ganz leise. Sag noch mal irgendwas ganz kurz. Ich muss dich wieder noch einstellen. Sorry.
Ich habe gesagt, als Besserverdienender fühle ich mich auch regelmäßig auf den Straßen angegriffen. Ich kann keine 2 Meter laufen, ohne dass mich wer attackiert. Das ist ganz schlimm. Ja.
Du bist Besserverdienender, echt?
Ja.
Statistisch gesehen?
Ja.
Okay. Ich habe dich jetzt so laut gemacht, wie ich kann. Lauter geht es nicht. Du musst dich wieder ein kleines bisschen lauter machen. Es tut mir leid, liebe Community, es ist immer ein Hin und Her.
Es ist, wie es ist, ne?
Ja, ein bisschen, kleines bisschen. Ich habe dich jetzt voll drüber.
5% runtergenommen vom
Mikro. Ja, jetzt perfekt. Lass mal so.
Okay, gut. Jetzt habe ich 2,5 draufgepackt.
Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wie gesagt, wir wollen nicht politisch sein, wir wollen hier keinen Wahlkampf für irgendwen betreiben. Was mich stört, und das habe ich heute auch geschrieben, und das ist eine Sache, die mich generell stört, ist, dass, also subjektiv gefühlt, ist, ich eine Zeit kenne in Deutschland, auch wenn jetzt wieder irgendjemand sagen würde, er hat irgendwie 10 YouTube-Dokus geguckt, die beweisen, dass es anders ist, keine Ahnung. Aber gefühlt, ich meine, ich bin ja schon wirklich alt. Das heißt, ich habe Zeit mitbekommen in Deutschland, wo man kollegial miteinander also in Sachen Meinungen und Themen unterschiedlicher Meinung war, aber sich zumindest auf Augenhöhe begegnet ist und einen gewissen Anstandslevel hatte gegenüber. Und sowas wie Unwahrheiten für die eigene Macht oder für die eigene Wählerstimmen sich einfach gespart hat. So ein gewisses Anstandslevel. Und ich habe beobachtet, dass in den letzten Jahren dass einfach mehr und mehr flöten gegangen ist, nach Vorbild der USA. Man sagt ja immer, irgendwie was in den USA passiert, kommt in
5 Jahre.
Kommt in 5 Jahren bei uns. Und ich kann mich einfach nicht anfreunden. Und ich will gar nicht nur jetzt irgendwie sagen, es macht nur der Söder und der Merz, aber vielleicht gibt's auf der anderen Seite auch, generell der Umgang miteinander find ich eine Katastrophe. Ich kann mich einfach, und das ist auch, glaube ich, ein Stück weit der Grund für die Politikverdrossenheit der Menschen. Weil auf sowas hat einfach so dieses gegenseitig gefühlte Caps Lock sich gegenseitig anschreien und du hast das gemacht und du hast das gemacht. Ich finde das ganz, ganz furchtbar.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das Politikverdrossenheit ist, weil ich glaube, Wahlbeteiligungen sind ja so hoch wie noch nie, ne? Also gefühlt sind wesentlich mehr Leute politisch involviert. Ich würde eher sagen, dass Vocal Minorities den Discord diktieren. Also Wenn 5% der Wählerschaft gefühlte 99% der aktiven Stimme ausmacht und die das wirklich schreien, dann kommt das so rüber, als sei komplett alle verrückt. Und du wirst bestimmt gemäßigte Konservative finden, wie gemäßigte Liberale. Die wirst du bestimmt zum großen Teil finden. Ich kann mir nicht vorstellen, also das wäre von mir jetzt mal subjektiv, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit aller Menschen Arschlöcher sind. Ich glaube, die Mehrheit aller Menschen sind gute Menschen.
Ja, das will man immer glauben. Ich bin ja auch jemand, der eigentlich irgendwie, wo das Glas halb voll ist und wo ich mal sagen würde, die Menschen können doch nicht so dumm sein, aus meiner Sicht der Dinge. Aber heute, Wahl in Österreich, 30% Rechtspopulisten haben die Wahl gewonnen. Höchste.
Ja, hab ich gesehen.
Also scheinbar funktioniert Populismus ja. Und sonst würden es ja nicht alle machen und denken irgendwie, sie kommen damit durch. So,
also, was ja Sinn macht, ne? Also Populismus ist populär. Macht es halt einfach, ne? Du hast ja nichts davon, ich habe da die Tage mit einem Kollegen drüber geredet, ne? In der philosophischen Welt guckt man auf Richard David Precht mit viel, ich sag mal, nicht mit Hass, aber mit viel Spott drauf runter, weil er kein guter Philosoph war, ist. Aber der hat zumindest geschafft, 2 Bücher zu schreiben, die grundlegend Philosophie so erklären, dass das jeder verstehen kann.
Mhm, okay.
Und vielleicht sollten dann auch alteingesessene Parteien darüber nachdenken, dass man die Leute mit Worten beziehungsweise auf einem Level trifft, das verständlich ist und dass dich nicht so herabwürdigt, ne? Also das genau. ist ja, ne, also ich weiß, du bist großer Freund von Habeck. Ich denke, Habeck hat immer so eine ganz besonnene und ruhige Art um sich, ne?
Ja, aber vor allen Dingen ist er sehr transparent, finde ich. Er erklärt alles genau. und er begibt sich halt auf dieses Niveau nicht herab. Er macht genau. halt dieses irgendwie alle, also diesen krassen Populismus und diese Unwahrheiten für Wählerstimmen, das macht genau. er halt einfach nicht.
Aber ja. was dem fehlt, damit das ein richtig großer Politiker wird, ist so eine humane Ebene. Der ist einfach, der kommt mir immer sehr maschinell vor, ne? Also dafür, dass der in einer Partei ist, die auf grundlegender, wir müssen die Welt retten, Ideologie gegründet wurde vor, was weiß ich, wie viele Jahren, ist der sehr stoisch. Also so kommt der mir immer vor. Also der sagt, was er logisch richtig empfindet, beziehungsweise was die Logik diktiert für ihn. Und da ist dann nicht so viel Platz für mal Lachen oder mal Freundlichkeit dazwischen.
Verstehe.
Und dass du damit keine Wähler fängst, ne, das ist natürlich klar. Da hat selbst eine Alice Weidel leichter, weil die auch zumindest auf ihren Reden freundlich rüberkommt und Leute zum Lachen bringt in ihrer Bubble und so weiter. Ne? Mhm. Oder warum so ein Olaf Scholz so unbeliebt ist. Selbst der Tatsache, dass der Houdini ist und man den nie sieht, der ist einfach weg. Keine Ahnung, was der den ganzen Tag macht. Der grindet wahrscheinlich Fortnite, keine Ahnung. Der kommt unglaublich, so jemand hat schon einen Witz erzählt und er erzählt den noch mal lauter, das macht den aber nicht lustiger. Ist gefühlt ist er irgendwie 6 Wochen weg, dann geht er einmal im Bundestag, sagt irgendwas gegen Merz und macht den da zur Sau und jetzt ist er wieder weg. Keine Ahnung, das.
Ja, ich meine, dass Scholz als Kanzler eine Fehlbesetzung ist, ich glaube, da sind sich alle einig, ehrlich gesagt. Da sind sich
alle einig, ja. Ne? Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich glaube, du würdest ganz viele AfD-Wähler zurückholen und auch zwischen CDU, SPD, Linke und so weiter wieder vermitteln können, wenn alle mal ein bisschen freundlicher zueinander wären. Die sollen sich alle mal zusammen hinsetzen auf so ein Wochenende. Dann werden Zwangsgrüppchen gebildet, dass aus jeder Partei einer zusammen ist. Und dann müssen die so richtig schön wie in der Schule ein Ziel zusammen aufarbeiten und am Ende des Tages vorstellen. Und dann bringen wir die mal alle, dann kommen die sich auch wieder näher. Dann reichen die sich die Hand. Also keine Ahnung. Ich kann mir auch.
Das ist der dämlichste Vorschlag, den ich je gehört habe. Aber okay.
Das ist nicht der dämlichste Vorschlag. Ich möchte, dass die sich. Nein, die sollen sich alle wieder vertragen. Das ist.
Es geht heutzutage nur noch um Wählerstimme und Macht. Alles andere ist irrelevant. Sprechen wir es doch mal aus. Ist doch so.
Das ist vielleicht bei manchen so. Ich glaube aber auch in der Politik gibt es bestimmt mehr Gute, als es Schlechte gibt.
Ja. Also, wir reden jetzt, wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Ja. Ich finde gut, dass du gesagt hast, irgendwie, wir können jetzt noch auf die AfD und das Desaster in Thüringen eingehen. Lassen wir alles weg.
Alles weg.
Lassen wir alles weg. Worüber ich reden möchte mit dir ist, ach so, ganz kurz noch mal zur Raab-Sendung. Ich als Fan, der natürlich überhaupt nicht neutral ist, fand die zweite Raab-Sendung noch geiler als die erste. Stefan hat wieder seine ganzen Stärken ausgespielt, war wieder auf der Straße, so wie früher, hat witzige Beiträge gesendet, hat irgendwie Headlines aufs Korn genommen. Und wenn ihr nicht irgendwie, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, alles, was es auf der Welt gibt, politisieren müsst, dann
Hat wer bei Raab die Million gewonnen? Nee. Kann man da überhaupt? Nee, okay.
Doch, kannst du. Jede Sendung kannst du Millionen gewinnen, aber es ist echt, ich find's echt schwer.
Was muss man machen?
Du musst immer 2 Fragen beantworten und dann hast du ein Spiel gegen Raab.
Okay, aber nur, wenn du die 2 Fragen richtig beantwortest.
Genau, und du hast keine Joker, also es ist, ich weiß nicht, also da waren viele Leute, die sympathisch waren, aber du hast keine großen Chancen.
Sind das dann so Schlag den Raab-Fragen, so Sachen, in denen Stefan gut ist?
Also nö, es sind Fragen meistens, also es ist auch mal eine Frage über die bisherige Sendung und also die Fragen sind jetzt nicht krass schwer, ne? Also ich habe noch niemanden gesehen, die erste Hürde ist, glaube ich, 10.000. Das heißt, wenn du 2 Fragen beantwortest und das erste Spiel gegen Stefan gewinnst, was Leute schon geschafft haben, hast du 1.000. Dann hast du wieder 2 Fragen und das nächste Spiel. Dann bist du, glaube ich, bei 5.000, irgendwie so. Und so geht's immer weiter. Aber da ist noch keiner weitergekommen, weil, ich weiß nicht, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen dran feilen, weil das wirkt schon sehr irgendwie. Und was halt dann ein typischer Raab ist und was immer dann so wenn du es eh schon verloren hast und schlecht drauf bist, er singt immer halt so ein Verabschiedungslied irgendwie, was der Refrain ist, und du gewinnst hier heute nicht die Millionen, so, weißt du, so, also so richtig, richtig noch drauf treten.
So ein bisschen nachtreten, aber sportlich.
Ja, aber es ist wirklich lustig, weil alle mitsingen irgendwie. Ja. Man muss Raab halt mögen. Ich glaube, Leute, die ihn früher gemocht haben, ich finde nicht, dass Stefan Raab aus der Zeit gefallen ist, finde ich persönlich, auch wenn irgendwie auf Twitter sehr viele Leute ihn haten. Warum, weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung.
Weil es Klicks gibt. Es gibt einfach Klicks.
Ja, whatever. Du kannst recht haben, aber ich als Raab-Fan, der ihn früher geliebt hat, der ihn immer geliebt hat, für mich ist jetzt jeder Mittwoch freigehalten, egal was da läuft, weil ich Raab gucken will. Das ist einfach, das ist Nostalgie pur. Es ist immer noch eine Mischung. Die ersten, keine Ahnung, 30 Minuten ist nur die alten TV-Total-Sachen. Das heißt irgendwie, er guckt die Sendungen an, geile Ausschnitte, die wirklich lustig sind. Da macht er sich über Headlines lustig, wo er auch schon wieder dick getitelt wurde. Ja, er macht sich über Missbrauchsfall lustig. Was halt auch wieder so, oh, Leute, ey, manche Leute sitzen vorm Fernsehen, das war früher schon oft so, oder ist heutzutage generell so, mit einem Stift und einem Block und sezieren jedes Wort von ihm, um irgendwas Schlechtes rauszusuchen, was man natürlich auch findet. So, weil er nicht hundertprozentig politisch korrekt ist in allem, was er tut. Und die zweite Stunde ist halt diese Show, die sehr an Schlag den Raab erinnert. Also, Raab-Fans da draußen, gebt die 5 Euro aus, wenn ihr es nicht sowieso schon habt, und guckt euch die Show an. Es ist einfach für Raab-Fans das ein feuchter Traum. Alles.
Gibt doch bestimmt auch ein Probeabo oder sowas.
Ja, keine Ahnung, ey. Ich gebe auch 5 Euro. Wie gesagt, ich habe ja deinen Account zum Glück irgendwie.
Ja, aber kann mich nicht dran erinnern.
Kannst du dich nicht dran erinnern. Aber ich würde auch 5 Euro dafür ausgeben, um das zu sehen, ehrlich. Und außerdem wird sich Leo freuen, weil auf RTL Plus, die haben alle Rechte an Bob, dem Baumeister. Also von daher ist das eigentlich ein Must-Have.
Bob, der Baumeister, ist so ein richtiger Original-Gangster.
Ja, der ist auch ein alter weißer Mann irgendwie. Guck mal, auch nicht, habe ich gehört. Egal. Lass uns kurz über Böhmermann reden. Ihr wisst, ich bin auch ein großer Böhmermann-Fan, aber ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was er tut. Es gab einen großen Beitrag in der Sendung am Freitag zum Thema Gamergate und so weiter. Das Problem ist, du bist wahrscheinlich einfach kompetenter als ich. Es ging darum, dass er quasi versucht hat zu widerlegen, dass die Gamer-Szene unpolitisch ist.
Ja, nicht so ganz.
Okay, also es ging auf jeden Fall um Shurioka. Ich kenne die Alte nicht, ist mir auch scheißegal. Irgendwie
auch nicht wichtig.
Dieses ganze Drama in der Twitch-Szene, das gibt ja schon seit Jahren, irgendwelche Leute gegen andere und so weiter. Ich habe auf diesen Kindergarten einfach überhaupt keinen Bock mehr. An mir geht das am Arsch vorbei. Um was ging's für dich bei diesem ganzen Beitrag?
Ich fand, es war ein großer Nothing-Burger, da musste Zeit gefüllt werden. Das hast du gemerkt, den haben die wahrscheinlich schon vor Wochen vorab geschrieben. Die These von Böhmermann war einfach, Leute, also beziehungsweise Videospieler regen sich immerzu darüber auf und sagen, Videospiele sollen oder sind nicht politisch. Und die Leute, die das sagen, tragen selbstständig Politik in Spiele rein. Das war seine ganze These. Das ist alles. Dass es natürlich Leute gibt, die rechtsextreme Spiele machen. Und dann hat er da diesen KZ-Simulator drin gehabt. Natürlich Schwachsinn. Weg damit. Und dann hat er noch gezeigt, dann über den ganz großen Fall, ne, dass es natürlich eine ganze Bubble gibt, die sich dann zum Beispiel daran bereichert. Da hat er angefangen bei Gamergate, das ja widerlegt ist, das ist zumindest der Ursprung davon. Und wie sich das Ganze dann halt auf diese Shoyoka versus KuchenTV bla 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 Thematik ausrollt.
Ich fand's richtig geil, wie er KuchenTV auseinandergenommen hat, das hat mir sehr gefallen.
Der Kuchen-TV sieht das ein bisschen anders.
Ach echt?
Das ist ja komisch. Gedacht, ne? Ich will mich da gar nicht reinhängen und bewerten, weil diese ganzen Bubbles sind so verrückt, die finden dich alle. Und dann machen die dich kaputt, ich halte da meinen Mund zu.
Ja, ist einfach besser in dieser Zeit.
Das ist einfach besser. Aber der Konsens, also die meisten Leute haben es geguckt und haben sich dann drüber aufgeregt und haben gesagt, Böhmermann hat gesagt, alle Videospieler sind Schweine, so gefühlt. Was war halt, wie gesagt, nicht die These. Die These ist einfach nur, Politik kannst du einfach nicht raushalten, weil Politik Alltag ist. Entweder projizierst du von dir selber, was du denkst, willst oder wahrnimmst, auf das Spiel. Oder, was natürlich auch das Recht der Creator von dem Spiel ist, die haben einen Anspruch an ihr Spiel und die stellen das Spiel dementsprechend her. Und das ist alles, ne? Also das Video hättest du halt wirklich auf 30 Sekunden runterbrechen können und sagen, wenn euch ein Take nicht gefällt von dem Videospiel, weil ihr das zu politisch findet, dann kauft's halt nicht. Wenn du das anders spielen willst, als wie der Creator das vielleicht sich gewünscht hätte, aber es ist vom Spieler hergegeben, dann tu es. Also keine Ahnung, das ist ein großer Nothing-Burger.
Ich denke, du.
Nee, ganz kurz, ich denke, das haben die vor 4, 5, 6 Wochen vorproduziert und jetzt wurde es halt ausgestrahlt. Da war ja auch nichts Aktuelles drinne so, ne?
Also ich muss sagen, hätte er den Schlusssatz nicht gebracht mit dem, ich möchte noch mal betonen irgendwie, Gaming fördert keine Aggression, macht keine Amokläufer, yada yada. Also das war noch so ein Schlusssatz. Hätte ich mich sehr über den Beitrag aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Weil es klingt schon, also es geht auch schon wieder ein bisschen in Richtung Populismus. Und das ausgerechnet so ein Beitrag von irgendwie jemandem, dem ich seit 1000 Jahren folge und auch schätze, kommt, sich über die Gaming, also es klang, die metamäßig klang es schon so ein bisschen so, wie irgendwie alle Gamer sind Schweine und irgendwie rechts. Beziehungsweise, was mich sehr geärgert hat, ist dieses, alles ist politisch. Weißt du, das ist halt eine Sache, gegen die wehre ich mich, ja. Wenn ich Twitch mache oder wenn ich Twitch gucke, dann bin ich ganz froh, dass ich mal irgendwas hab, wo es nicht um Politik geht. Weil nämlich links außen und rechts außen alles politisieren, ist egal, um was es geht. Und das finde ich so schrecklich in dieser Zeit, weil manchmal ist eine scheiß Zigarre nur eine Zigarre. So, weißt du? Wenn ich World of Warcraft spiele, will ich nicht über Politik diskutieren und dann will ich nicht, dass dieses Spiel politisiert wird und von irgendjemandem sich darüber aufgeregt wird, irgendwie, dass die Zwerge zu große Nasen haben und was weiß ich was.
Ja, aber das war, wie gesagt, ich glaube, das war ja Jans Punkt zum Teil, dass selbst wenn der Creator, also in dem Fall du mit deinem WoW-Stream, wenn du keine Politik drin haben willst, kann trotzdem irgendwie ein Zuschauer oder ein anderer Spieler, der trägt das dann trotzdem da rein.
Ne? Ja, möchte ich aber nicht.
Nee, klar, ich möchte auch nicht den ganzen Tag von Leuten konfrontiert werden, aber verhindern kann man es halt nicht, ne?
Ja, aber keine Ahnung, ich sehe das problematisch, ehrlich gesagt. Vieles von dem, was er gesagt hat. Also ich habe mich schon ein bisschen drüber geärgert, muss ich ehrlich sein. Ich fühle mich da, vielleicht kann man auch sagen, ja, getroffene Hunde bellen, aber ich bin nun schon so lange in der Gaming-Szene und habe so viel Scheiße irgendwie, gerade in dieser ganz schlimmen Zeit, als Gaming noch nicht irgendwie Mainstream war, von irgendwelchen Experten und Doktoren. Ich sehe nur an Professor Pfeiffer irgendwie, der ja in allem, was er war, wirklich unterirdisch war.
Ja, klar.
Und von einfach keine Ahnung hatte und auch populistische Scheiße von sich gegeben hat, um seine Bücher zu verkaufen oder in Talkshows eingeladen zu werden. Und dann kommt so ein Beitrag von Böhmermann, wo er quasi gefühlt zum Teil oder in großen Teilen sogar die ganze Gaming-Szene über einen Kamm-Dings und alle wären ja gegen diese arme Frau gewesen und sie hätte ja nur irgendwie den Leuten geraten, nicht irgendwie die böse Transfeindin Joanne Rowling irgendwie zu kritisieren und ja niemand vorgegeben hätte, das Spiel nicht zu kaufen. Ich habe das auch erlebt, diese Sache. Das war schon irgendwie gerade in ich will jetzt nicht wieder links oder rechts sagen, aber es war schon, wie kannst du es wagen? Jeder, der das gespielt hat oder gestreamt hat, kam erstmal irgendwie 10 Kommentare irgendwie, wie kannst du das spielen und so weiter. Da musst du dich für rechtfertigen, ein Computerspiel zu spielen. Ich kann doch selber entscheiden, was ich spielen möchte. Und wieso muss das denn politisiert werden? Also, sehen wir vielleicht unterschiedlich, aber ich fand den Beitrag, ehrlich gesagt, nicht so geil.
Nö, also ich finde, das darf jeder für sich selber entscheiden.
Ja, okay.
Also, ob das gemacht wird. Meine Frau hat hier gesessen und hat kurz darüber nachgedacht, ich sag mal 35 Sekunden oder so. Möchte ich weiß ja nicht, wie viel die Rowling davon abgekommen hat, von dem Kuchen, um ehrlich zu sein, ne? Keine Ahnung. Sag mal 35 Cent vom Dollar oder so. Möchte ich, dass die irgendwie 15 Dollar kriegt, nachdem die jetzt so mega transfeindlich ist in letzter Zeit? Oder trenne ich jetzt das Werk Harry Potter und sage, Harry Potter, Teil meiner Kindheit finde ich geil und ich freue mich, dass ich das mal mit so einem coolen Spiel spielen kann? 35 Sekunden nachgedacht, ja, scheiß drauf, ich spiele halt Harry Potter. Fertig.
Ja, genau. Genau, das ist ja das Recht von jedem. Und ich finde, das Recht darf auch jeder behalten, ohne dafür massiv kritisiert zu werden in der Öffentlichkeit. Wie kann das denn sein?
Und davon ab, ne? Die Creator haben nichts mit Rowling zu tun. Rowling hatte nichts mit dem Spiel zu tun. Die hat halt die Idee dafür gehabt, aber der Rest, der ist ja alles flashed out von denen. Also keine Ahnung.
Da habe ich irgendwann mal, als ich in der Klinik war, habe ich das, glaube ich, mal kurz angespielt. Ich fand es ehrlich gesagt, für mich war das überhaupt nichts, aber ist ja egal. Und dann habe ich in irgendeiner Kolumne oder irgendwo das mal erwähnt, dass ich es angespielt habe. Und selbst dafür musste ich mich rechtfertigen. Das sind Leute, die kommen und sagen, wie kannst du das spielen? Es geht dich doch in Scheißdreck an, irgendwie, was ich spiele. Irgendwie. Aber das ist doch einfach mir, was ich spielen möchte.
Ist so.
Finde ich schwierig.
Das gilt aber für alles, was du so konsumierst. Also jetzt nicht du, sondern jeder, ne?
Generell,
ja. Vom Prinzip her, die Ketten an Logistik, die hinter Produkten stehen, die sind so lang und so kompliziert. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, moralisch abzuwägen, ob das, was ich jetzt mache, mich auch in meiner eigentlichen Moral repräsentiert. Ne? Ich kann mir Taschentücher kaufen und das Plastik wird auf einmal von einem, keine Ahnung, auf ganz böse Art und Weise hergestellt, wie ich das eigentlich nicht möchte. Aber ich weiß das ja gar nicht. Ich recherchiere ja nicht jeden einzelnen Bestandteil, der in ein Produkt reingeht. Du musst Abstriche machen. Du kannst nicht jeden Kampf kämpfen. Das geht einfach nicht.
Ja, also was erwarten die Leute auch?
Ja, kloppt.
Dass ich jetzt zu jedem kleinen Pimmelprodukt, was ich konsumiere, irgendwie die Herstellungsgeschichte und wer damit drin ist, kenne. Weil das ist ja der Anspruch teilweise irgendwie auf Twitter.
Ich glaube, Ich glaube, ja. Das wäre bei Böhmermann, wäre das besser weggekommen, weil das war schon ein sehr negativer Beitrag. Ne? Also es klang halt so, du nimmst das wahr, dass das alles über einen Kamm geschert wurde. Für mich klang das so, als würde der nur eine gewisse Bubble da über einen Kamm scheren. Ne? Das war okay. Meine Wahrnehmung. Ist aber egal. Ich glaube, der Beitrag wäre besser weggekommen, wenn man nicht nur sagt, das macht man nicht, sondern auch mal mit dem Finger drauf zeigt und guck mal, das ist was Tolles. Da hättest du zum Beispiel den Clip von Papa Platte zeigen können, wo dieser... wo sein Zuschauer bei diesem Joko und Klaas Gewinnspiel die Million Euro gewonnen hat. Das war doch geil. Das ist der Twitch-Clip des Jahres, meiner Ansicht nach. Es gab nichts Geileres als Twitch Deutschland, als wie dieser Typ da die Million Euro gewonnen hat. Da hätten wir auch mal drüber reden können. Oder, was gibt's denn noch so? Es gibt bestimmt noch viele andere tolle Clips dieses Jahr, die viral gingen und die einfach freundlich, feel good Leute zusammenbringen, was weiß ich nicht. Muss ich ja nicht nur auf diesen einen Teil da beschränken. Aber das kannst du auch nicht in 35 Minuten machen. Oder wie lange?
Ich habe gerade eine Nachricht von meiner Schwester, dass mein Neffe heute Geburtstag hat. Ich bin echt der schlechteste Onkel auf der Welt. Das ist unfassbar.
Wieso? Mach doch kurz Pause.
Nee, ich schreib einfach nach dem Podcast ihm. Das ist echt wieder typisch Krömer, Alter. Der vergisst seine eigene Familie, ne? Im ganzen Scheiß hier. Ja, ich finde, du hast total recht in vielen Dingen und die Gaming-Szene bringt halt so viele positive Dinge auch, ne? Irgendwie Spendenaktionen, coole Aktionen für den guten Zweck. Die Gaming-Szene hat so viele positive Elemente und ich würde mir aber wünschen, dass einer dieser ganzen Chefkritiker irgendwie, sei es früher, gut, ne, aber ich wollte jetzt sagen, Professor Pfeiffer, mal irgendwer, der eine große Reichweite hat, im TV oder als Persönlichkeit einfach mal sagen würde, Leute, seit 20 Jahren wird über die Gaming-Szene gehetzt und dass da potenzielle Amokläufer und Arschlöcher und alle sind rechts, jetzt ich überzeichne jetzt, und alles ist scheiße und Computerspiele sind scheiße und machen doof und machen einsam und was weiß ich, dass mal irgendjemand sich hinsetzt und einfach macht, hey, da sind Leute, die gehen ihrem Hobby nach, die haben Spaß dabei und die tun verdammt viele gute Dinge. Das würde ich mir einmal wünschen.
Ja, wie viele Leute haben sich in WoW kennengelernt und sind jetzt verheiratet? Wie Richtig. Viele beste Freundschaften hat man geschlossen? Ich habe zu Leuten aus meiner, ich sag mal Highschool, ne, so Abi, fast keinen Kontakt mehr. Aber ich hänge immer noch teilweise mit denselben Nasen wie vor 20 Jahren ab und spiele mit denen mal ein Spiel. Oder man sagt sich zumindest Hallo. Simon, das geht an dich. Ich war jahrelang auf deinem Bauernhof und wir haben zusammen gefeiert und du meldest dich nie. Schäme dich. Aber echt? Riesengroßen, Simon. Ja, echt. Riesen-Shoutout an meinen Kollegen Paul, der immer da ist. Ein guter Bro. Sowas halt.
Also, ja, und diese Schönheit der Gaming-Szene, ich meine, ich kann es wieder erzählen, wie lange ich dabei bin, ne? Aber ich bin halt von Anfang an dabei. Und ich habe in dieser Zeit einfach so viele tolle Dinge erlebt. Die ich natürlich größtenteils meiner Community zu verdanken habe, aber ich habe auch so viele tolle Menschen kennengelernt.
Ist so.
Und ich fühle mich halt persönlich angegriffen, wenn irgendjemand die Gaming-Szene angreift. Das ist halt einfach so, ich sehe mich als Teil der Gaming-Szene und jemand, der ja auch mal bekannt war und vielleicht mit seinem Engagement vielleicht irgendwie den Weg bereitet hat für das, was es heute ist. Ja, kann man jetzt mal ein bisschen übertrieben so sagen. Ich glaube schon, dass ich mit meiner Arbeit damals, wir waren die Ersten, die sowas gemacht haben mit Videostream in Deutschland und so, ne?
Und du kannst
zumindest ein bisschen den Weg bereitet hat für das, was heute möglich ist. Und ich kann nur sagen, ich habe in meiner Zeit nur tolle Menschen kennengelernt und einfach so viel mitgenommen von meinem Leben, so viele schöne Erinnerungen. Und ich liebe halt die Gaming-Szene und ich liebe die Menschen darin. Und von daher fühle ich mich persönlich natürlich dann auch, bin ich natürlich nicht neutral in dieser Sache und fühle mich dann auch persönlich angegriffen, wenn es solche Beiträge gibt irgendwie. Und in der Gaming-Szene, also ich glaube, die breite Masse, oder vielleicht ist es gar nicht die breite Masse, aber ich würde sagen, die breite Masse interessiert sich einfach nicht für Shoyuka und dass sie, das ist doch nicht die Gaming-Szene, Alter, das ist doch ein kleiner Bereich.
Ohne Witz, ich sag's ja immer wieder, ne? Ich habe mit Leuten gesprochen aus Multimilliardenkonzernen, Videospielherstellern, die mir gesagt haben, nur ungefähr 5% der Spielerschaft ist diese super Vocal mit Minority, die dann so laut brüllt, dass man das Gefühl hat, alle Spieler hassen oder lieben ein Produkt. 5%. Ja. Das ist.
Ja, aber sie schaffen es ja, Leute damit zu Fall zu bringen, ne? Das ist das Problem, ne? Ja. Und das ist halt, sehe ich persönlich halt kritisch, ne? Und ich hoffe, ich habe das Gefühl, dass Barab das jetzt auch versucht wird. Habe ich so das Gefühl, ja, da ist so die Stimmung. Ich bin mal gespannt, ob sie den auch zu Fall kriegen. Ich bin sehr gespannt. Du hast total recht und ich finde es gut, dass du es so aussprichst. Und ich sehe, nur die Schönheit der Gaming-Szene. Und diese 5% sind mir so scheißegal. Und ich glaube, viele da draußen sehen das genauso wie ich. Da könnte ich meinen Arsch drauf wetten.
Das ist schön.
Wir können uns alle umarmen, wir haben uns alle lieb. Und die Gaming-Szene ist mehr als das. Das wollte ich an dieser Stelle mal herausstellen.
Erzähl mir mal ein bisschen was aus der Bundesliga. Ich habe ja nichts gucken können, weil ich Kinder habe.
Ich finde es immer so schade, ne, weil du ja auch so mitfieberst und ja eigentlich auch so ein leidenschaftlicher Werder-Fan.
Nur Ticker. Ich kann nur Ticker gucken.
Und das, Alter, das würde mich halt fertig machen, ne, wenn Werder spielt, immer nur Ticker gucken zu können. Aber gut, man muss ja Prioritäten setzen. Du hast die Prioritäten so gesetzt. Ich respektiere dich dafür.
Sonntags um Mitternacht gehen dann die ganzen Videos live und dann bin ich immer noch wach und gucke mir den Kram an. Aber anders, ich kann es nicht gucken seit Jahren, ne?
Aber das gut.
Meine Frau hat sich aufgeregt, bevor wir das erste Kind bekommen haben, dass ich so viel Zeit in die Bundesliga investiert habe. Die Jahre davor, ich sag mal so 10 Jahre davor, da war ich wirklich, wirklich aktiv auf Transfermarkt.de, hab die ganze Zeit irgendwelche Kickbase-Spiele und so mitgemacht. Ich bin großer Fan gewesen von den ganzen Taktikern, hier Tobias Escher und Co., die ja immer zitiert werden, die kennt ja jeder. Die ganzen Bücher gelesen, aber seit Jahren, da komme ich habe keine Zeit.
Ja, aber das ist ja zum Glück, in Anführungsstrichen zum Glück, eine Zeit, die irgendwann zu Ende geht, ne?
Genau.
Und deine Kinder dann größer. Ja.
Genau, ich freue mich darauf, wenn die alt genug sind, dass die das verstehen. Theresa kann jetzt die ersten Fußballspieler, also die EM hat sie mit mir geguckt und sie hat sich ja, wie gesagt, immer gefreut, wenn die Pinken gewinnen. Sie war ein großer Fan der Pinken.
Soll ich dir ein Geheimnis erzählen?
Ja.
Ich habe mir das pinke Trikot jetzt auch gekauft.
Ist halt geil. Also geht's mal ganz halt objektiv, geil. Es sieht aber geil aus.
Das Geile auch, weißt du, was ich schön finde? Vor vielleicht 1-2 Jahren liefen an der damaligen Schule, in der ich war, liefen alle mit Frankreich, England, da könnte ich draufreihen, aber egal. Und Bayern München und Mbappé-Trikots rum. Und mittlerweile hat sich das geändert, einfach durch diese wunderbare Europameisterschaft, wo alle wieder mitgefiebert haben.
War geil.
Und trotz der Tatsache, dass wir relativ früh ausgeschieden sind, muss man ja sagen, also würde ich jetzt mit nicht neutraler Brille sagen, war das vorgezogene Finale Deutschland gegen Spanien.
Jeder.
Weil wir einfach die einzige Mannschaft waren, die wirklich gefordert haben und eigentlich dem Sieg näher waren und einen lächerlichen Elfmeter gegen uns bekommen haben, wo jetzt, nach irgendwie gefühlt 3 Jahren, die UEFA zugegeben hat, dass es ein klarer Elfmeter war. Ach doch schon, wie Toni Kroos so schön in seinem Podcast gesagt hat, ist ja egal, war ja nicht wichtig, alles gut.
Und bei der Icon League darf ich mich jetzt Europameister nennen.
Super, ne?
Ja.
Also eigentlich ein Riesenskandal, was da abgelaufen ist. Aber gut, das ist nur am Sport so. Da gibt's immer Fehlentscheidungen. Das trifft halt jeden Mal und uns hat's halt in einem wirklich bösen Moment getroffen, weil wir dadurch Leuten wie Müller, wie Kroos, wie Neuer, wie, wer ist noch raus? Gündogan. Halt ihr geiles, den Titel im eigenen Land zum Abschluss einfach genommen haben.
Was wären das denn auch noch mal für anderes Level an Legenden gewesen, wenn die auch noch Europameister gewesen wären? Oh Gott,
es ist eigentlich so traurig als Deutschland-Fan. Also mir, ich habe da ein bisschen Pipi in den Augen, wenn ich das höre. Aber ich bin auch jemand, der sich mit sowas sehr, sehr identifizieren kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir das Trikot gekauft, weil es auch für mich sieht es ganz gut. Also ich fand es ja anfangs ganz schrecklich, muss ich sagen.
Sieht geil aus.
Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, das hat sich durch diese EM und durch diesen Zusammenhalt und dieses wieder alle für eine Sache irgendwie, worauf alle Bock hatten, außer natürlich die extrem Rechten, die gesagt haben, ja, meine deutsche Mannschaft tritt kein Pink und da müssen wir wieder richtige Männer, ja, da geht einfach weg. Wir wollen jetzt hier, das ganze Land will feiern, unsere Mannschaft, geht einfach weg, wir wollen euch nicht mehr, das war richtig geil. Und das ist auch ein Symbol irgendwie für was, finde ich mittlerweile, dieses pinke Trikot. Und das Geile ist, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt wieder, wo die Deutsche, es klingt wieder so, wenn ich das sage, aber die Jugend Deutschlands einfach sich wieder mit ihrer Nationalmannschaft identifizieren kann. Und dieses pinke Trikot, du siehst halt irgendwie gefühlt bei jedem zweiten, dritten Schüler dieses pinke Trikot. Mit Kroos drauf, mit Würz drauf. Unser ganzer Schulhof ist voll von diesem Trikot. Ich sag ja, das ist ein Symbol für diese EM und für diesen Zusammenhalt und dieses schöne Turnier, was uns wieder mehr zusammengebracht hat. Sport bringt Dinger zusammen. Menschen zusammen. Das ist so. Und Fußball ganz besonders. Wir haben eine Projektwoche kurz vor den Herbstferien mit dem Thema Rassismus, genau. Und ich habe jetzt mit einem Kollegen zusammen, gehen wir genau dieser Frage nach in der Projektwoche. Wie verhält sich Sport und Rassismus? Bringt Sport Leute eher zusammen oder auseinander? Ist Sport ein Problem für Rassismus? Und natürlich ist die Ansage ganz klar, nein, ist es nicht. Beim Sport sind alle Menschen gleich. Und das ist halt eine total wichtige Aussage. Und deshalb habe ich mir dieses Trikot gekauft. Ich habe leider keine Nummer drauf bekommen. Es war schwer genug, es überhaupt zu bekommen.
Das ist ein geiles Trikot.
Ist ein geiles Trikot, kann man einfach nichts anderes sagen. Und ich hätte gern Kroos drauf gekriegt oder Füllkrug oder Würz, aber.
Oder Havertz.
Ja, Havertz ganz besonders gerne, Alter. Und so hätte der gegen Spanien Tor gemacht, der Wichser. Egal. Apropos, was zur Hölle war heute in Hoffenheim los?
Also, was? Durchgedreht.
Alter Schwede, ey. Ich bin wieder 10 Jahre gealtert. Ey, das kann Werder nicht mehr lange mit mir machen. Ich habe leider keine Lebenszeit mehr übrig für sowas. Ey, du guckst dieses Spiel und du denkst, hat noch niemand den Spielern gesagt, dass das Bayern-Spiel vorbei ist, Leute. Ihr könnt jetzt wieder irgendwie verteidigen. Ist kein Problem. Die liegen nach 10 Minuten 3-0 zurück und du denkst, wir kriegen jetzt hier die nächste Klatsche. Was zur Hölle ist mit Werder los? Ja. Und ich glaube auch, dass wir ganz böse unter die Räder gekommen werden. Ja, jetzt ist wieder alles irgendwie himmelhochjauchzen, weil wir dieses Spiel noch gedreht haben. Aber die ersten 15 Minuten war, ich kann mich nicht erinnern, wer da so desolat gesehen haben, zu sehen, außer gegen Bayern. Aber das war halt Bayern in Bestform. Da kann man einfach 6 Dinger kriegen. Das ist nun mal ein Zweiklassengeschäft in der Bundesliga mittlerweile. So, von daher, hey, scheiß auf Bayern, ne? Wir sind gut in die Saison gestartet, aber gegen Hoffenheim, die Drittletzter jetzt irgendwie sind oder so, oder vorher auch schon waren, oder Viertletzter, kriegst du in 10 Minuten 3 Tore, Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Und ich habe echt mit der Klatsche gerechnet.
War das Totalausfall? Konnten
das war komplett desolat, Alter. Da hätte ich 3 Tore gemacht, ehrlich. Nebenher gelaufen, keinen Zweikampf angenommen, alles verloren irgendwie und so weiter. Und dann kriegen die eine. Also, was oft aus. Aber wenn du die Scheiße am Fuß hast, hast du die Scheiße am Fuß. Ist nun mal so, wenn du da unten drin steckst und eine scheiß Saisonbeginn hattest.
Ja.
Dann wirft Hoffenheim dieses gewonnene Spiel mit einer roten Karte weg. Und ganz anders als zum Beispiel gegen Dortmund oder das Spiel gegen, was wir jetzt gewonnen haben, gegen wen war das? Als wir in Unterzahl gewonnen haben in Hoffenheim. Nee, Moment mal, bricht irgendwas durcheinander? Nee, wo haben wir? In Mainz, wo wir einen Platzverweis kriegen und auf einmal läuft alles besser und wir gewinnen das Spiel. Ja. Drehte sich auf einmal dieses Spiel in 180 Grad und spielte nur noch Werder. Und die Tore fielen gefühlt im Minutentakt und plötzlich steht es 3-3. Und ich denke, wo bin ich hier? Was passiert hier gerade? Und dann habe ich schon wieder gehadert und gesagt, ey, wer hat jetzt Chance, mach doch mal noch ein paar mehr Tore, du weißt doch nicht, wie es nach der Halbzeit ist. Die sind doch jetzt verunsichert, wenn die sich jetzt anders aufstellen in der Halbzeit, mach doch mal bitte das Vierte. Und ich schon gesagt, oh Leute, hoffentlich rächt sich das noch. Dann macht Werder das Vierte nach der Halbzeit und ich schon, okay, Krümmer, unbegründet. Und so ganz langsam hat Werder dann angefangen, wir führen ja 4-3, wir müssen jetzt nicht mehr irgendwie Vollgas geben. Und ich, Leute, mach doch wenigstens noch das Fünfte, irgendwie eins fängst du doch immer. Und dann, ey, ich habe ja mit den Ohren geschlackert, als in der Woche irgendwie Werder Bremen versucht hat, Michael Zitra als kommender Nationaltorwart ins Spiel zu bringen. Ey, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Zitra hat in jedem Spiel irgendwie eine massive Unsicherheit, legt sich die Dinger teilweise selbst rein. Und auch heute wieder, es kommt ein Schuss irgendwie aus 20 Metern. Zitra mit einer Faustabwehr unter seinen eigenen Beinen durch, rollend ins Tor. Und im letzten Moment rettet er halt aus fast unmöglicher auf der Linie, obwohl dann Hoffenheimer reingrätscht, rettet halt Malatini das sichere 4-4. Ey, Leute, ganz ehrlich, es wäre schön, wenn Zetra es mal schaffen würde, irgendwie 3 Spiele nicht 2 Patzer zu haben als Torwart. Gegen Bayern hat er sich auch einen reingelegt. Und da redet man nicht nach so einer Nationalmannschaft, ja. Also, sorry. Wie weltfremd kann man denn sein? Zetra ist kein guter Bundesliga-Torwart. Es tut mir leid. Das sag ich als Werder-Fan. So, also mal die Kirche im Dorf lassen. Also wir haben wirklich Glück gehabt am Ende noch, weil irgendwann haben wir dann uns nur noch aufs Verteidigen und nur noch auf Zeitspiel beschränkt und haben dann glücklich am Ende, ich habe mir 3-mal meine Fingernägel komplett gekaut, das Spiel 4-3 gewonnen. Aber ich bin schon wieder 1000 Tore gestorben. Warum man ein Spiel, was man so in der Hand hat, einfach mal 6 macht, 3 Tore nachlegt, weil Chancen dazu hatte man ohne Ende. Nö, wir bleiben am 4-3 und stellen uns dann einfach hinten rein.
Ja. In den letzten Jahren war es ja immer so, wenn wir das Gefühl hatten, jetzt bitte spielt weiter und ruht euch nicht auf dem einen Tor aus, dann haben wir es immer verloren oder es ist noch so entschieden rein. Immer.
Wir haben immer eins gekriegt.
Das geht nie aus.
Cetera hat es fast noch geschafft, sich selbst einen reinzulegen. Von daher, ja. Aber geiles Spiel irgendwie. Stay mit 3 Dingern, irgendwie Weiser als zweite Offensive, der zweite Stürmer gespielt. Die haben einfach komplett umgestellt. Ja. Also da haben einige Bremer wirklich gut gespielt, aber also vielleicht kann man einfach mal mit weniger Drama gewinnen, weil der alte Krümer kann das nicht mehr lange, Alter. Ich kann bald keine Spiele mehr gucken. was war denn gestern? Ich hab's auch nicht sehen können, weil ich gestern den ganzen Tag meinen kleinen süßen Sohn hatte und mit dem gespielt hatte. Das ist halt genauso wie bei dir. Der hat dann einfach Vorrang. Ich hatte sehr gerne Bayern gegen Leverkusen gesehen, aber ging einfach nicht zeitlich. Und ich habe nur gehört, irgendwie Leverkusen mit Rolf Mann hinten drin gestanden und Bayern irgendwie Chance an Chance, Pfostenlatte, hast du nicht gesehen. Ich hab ja gepokert, ne, bei meinem Bundesliga.de-Manager. Mhm. Und hab gedacht, Leverkusen geht da komplett unter. und habe irgendwie Olise aufgestellt. Ich hatte Musiala, ich hatte Harry Kane vorne. Das heißt, ich habe all in Bayern, habe alle Leverkusen ausgewechselt und sie haben nur 1-1 gespielt. Das Gute ist aber, die Bayern haben halt viele Punkte gemacht, weil es halt ein Sturmlauf war, auch das Leverkusener Tor. Und da habe ich immer noch viele Punkte bekommen. Und die Leverkusener, die man nicht normalerweise drin hat, wie ein Würz, wie ein, wie heißt der Verteidiger? Egal, die haben auf jeden Fall wenig Punkte gemacht. Von daher ist meine Taktik aufgegangen. Ich habe wieder den Spieltag gewonnen in unserer Liga. Aber auch übrigens gegen Bochum habe ich kurzfristig Gyrassi aufgestellt, habe dem sogar den Joker gegeben, weil ich gedacht habe, der schießt sich gegen Bochum frei. Auch so ein Spiel, ne? Wo Dortmund nach ein paar Minuten irgendwie 0-2 hinten liegt. Ich denke, was ist denn mit Dortmund los unter Sahin? Und die drehen das halt auch. Also es war ein unglaublicher Spieltag eigentlich. Aber darf ich dir mal was unter uns sagen? Ich glaube nicht, dass Sahin das Ende der Saison erleben wird, ehrlich gesagt,
in Dortmund. Das sind ja heiße Theorien.
Weil du hast gegen Bochum gespielt, die irgendwie alles verloren haben, die alle gefühlt ihre Leistungsträger abgegeben haben, die bisher einen Punkt in der Saison haben, ganz unten drin stehen mit Kiel. Und gegen die gewinnst du so mit Mühe und Not, drehst das Spiel so und da wird gefeiert wie die Meisterschaft da. Leute, ey, guckt mal auf euer Team, was da gerade nicht läuft. Weil gegen anderen Gegner hättest du das, glaube ich, nicht gedreht irgendwie. Aber gut, it is how it is.
Ja, es gibt noch zwei, drei Mannschaften in der Liga, wo man es gedreht hätte, aber den massigen Teil nicht.
Das war also einfach nicht gut gespielt von Dortmund auch. Ne? Ja. Gefühlt sind die auch in so einer kleinen Krise. Egal, auf jeden Fall ist da momentan viel los, irgendwie viele Spiele, die du so nicht oft siehst, irgendwie. Werder hat das letzte Mal ein 0-3 1984 gedreht, hat der Kommentator heute gesagt. 84! Boah. Und der entscheidende Torschütze, der das 4-3 für Werder gemacht hat, war noch Rudi Völler damals. Boah. Legende in Bremen, ne? Also lang ist her und so ein verrücktes Spiel sieht man nicht alle Tage. Schön, dass man wieder, also was heißt schön, Alter, als Werder-Fan war das Leben und Sterben gleichzeitig.
Oh, jetzt die 3 Punkte jetzt nicht mitgenommen, ne?
Ja, das steht auch unten drinnen, ne? Jetzt bist du schön.
4 Punkte
offensichtlich. Gesichert Mittelfeld noch, ne? Nächste Woche spielen wir zu Hause gegen Freiburg, auch mal gucken, was da passiert.
Alles Freiburg drin,
auch,
würde ich sagen.
Freiburg auch gut in die Saison gestartet, hätte ich jetzt gedacht, ein klares Ding gegen Pauli und Pauli gewinnt in Freiburg 3-0. Und keiner hat's kommen sehen. Ich hatte 2 Freiburger im Team irgendwie. Das ist unfassbar, was da passiert ist. Also wirklich sehr, sehr ich weiß das richtige Wort gerade nicht dafür. Egal. War ein geiler, spannender Spieltag, der, glaube ich, viele Fans viele Haare gekostet hat.
Mit vielen roten Karten.
Mit vielen roten Karten und ja. Hat aber Spaß gemacht. Also da waren ja coole Spiele dabei. Ist sowieso eine ganz interessante Saison. Ich glaube, dass es am Ende Bayern und Leverkusen unter sich ausmachen werden, wer deutscher Meister wird. Ich habe ja vor der Saison gesagt, Leverkusen kann auch anders sein, wenn Bayern so weiterspielt, ehrlich gesagt. Abstieg war für mich auch ziemlich klar. Aber jetzt hat Pauli irgendwie 3 Punkte geholt. Warte mal,
heißt
4 sogar. 4.
Ja, heißt
gar nicht. Letztes Spiel doch unentschieden heute, heißt natürlich nichts. Aber für mich war ja ganz klar, Kiel, Pauli und Bochum sind die drei, die es unter sich ausmachen mit dem Abstieg. Aber Fußball sagt manchmal einfach nein, ne? Und Pauli gönnt man ja auch, dass die drin bleiben, ne?
Die berühmten Stevenio-Codes. Für mich, no.
Für mich, no. Aber mir ist wieder aufgefallen, wie krass die Kluft zwischen erster und zweiter Liga ist. Und gefühlt wird das ja immer weiter. Geht ja immer weiter, ne? Die Mannschaft, die Kiel, die letztes Jahr die zweite Liga dominiert hat, zusammen mit Pauli, die so sang- und klanglos bisher, wie gesagt, jetzt hat Pauli gewonnen, aber bisher so sang- und klanglos untergegangen sind, ne?
Ja.
Wahnsinn. Gut, lass über was anderes reden. Ich weiß, Fußball interessiert nicht jeden.
Aber war doch trotzdem gut.
Ja. Was wollen wir Gaming weitermachen oder Serien und Filme, mein Lieber?
Lass lieber Serien und Filme machen. Ich glaube, wir müssen nicht auch noch die 2 Gaming-Themen, die wir haben, sind auch so politisch klar. Lass es mal rein.
Wie gesagt, alles wird politisiert. Das ist,
ja, es ist so.
Unfassbar. Es ist so nervig, ey.
Ja, es ist leider so. Ich meine, wir könnten hier ganz kurz Gaming. Es gab eine Sony State of Play und da wurden viele tolle neue Spiele angekündigt und ein paar Remaster. Und Sony hat nochmal so Double Down auf die PS5 Pro, wo ich glaube, der mehrheitliche Konsens ist, $800 dafür, nein, danke. Haben sie nochmal gezeigt, oh, da gibt's so geile Sachen, oh, 20, 25 Spiele sind direkt optimiert. Ja, juckt jetzt nicht so sehr. Die großen Sachen sind wahrscheinlich Monster Hunter Wild, das interessiert dich ja nicht so. Aber für Leute, die das mögen, ey, es sieht fantastisch aus. Und Ghost of Yotai, den Nachfolger von Ghost of Tsushima. Und das sieht halt aus wie Ghost of Tsushima. Also ziemlich genau.
Fand ich halt auch. Krass, ne?
Hätten die nicht gesagt, irgendwie in einem Developer-Interview oder so, dass das 300 Jahre nach Ghost of Tsushima ist? Ich hätte das nicht gewusst. Also,
Ich habe das gesehen, habe gesagt, irgendwie machen sie jetzt, keine Ahnung, Remaster von dem alten Spiel oder was ist hier los?
Ey, das ist auch berechtigt, ne? Das war mein zweiter Gedanke. Mein erster Gedanke war, warum machen die noch ein Spiel mit Jin Kasai, also dem Protagonisten vom ersten Teil? Die Story ist doch erzählt. Und ich glaube nicht, dass man, es gibt ja viele Leute, die wollen immer dieselben Sachen immer wieder. Alles muss eine Franchise sein und jeder Charakter muss 16 Mal vorkommen und so weiter. Bin ich ja nicht so ein Fan von. Ich glaube, irgendwann hast du die Geschichte von Sachen einfach zu Ende erzählt. Und da musst du nicht Ewigkeiten weitermachen. Hier Supernatural lässt grüßen. Da hätte man vielleicht mal irgendwann aufhören sollen. Also von daher, ich bin vollkommen offen dafür, dass da ein anderer Charakter Protagonist ist. Aber es sieht halt in dem Trailer genauso aus wie vor, wann auch immer das rauskam, vor 4, 5 Jahren.
Es ist wieder so ein Geldesel, den man weitermelken will. Wir machen aber nochmal dasselbe, was soll's, Alter? Die Leute merken es nicht. Wir sind Ubisoft.
Das ist aber nicht von Ubisoft, das ist von Sucker Punch. Ja, Sucker Punch heißen die. Und das ist, ich denke mal, das ist jetzt der Versuch, eine Franchise aufzubauen. Das wird dann, jeder Teil wird Ghost of irgendwas heißen. Und dann geht's weiter.
Wow.
Die Formel könntest du in der Theorie, ne? Das ist ja eine super einfache Formel. Also wenn der Teil jetzt so aufgebaut wird wie der Teil davor, Protagonist verliert Gesicht, muss sich verstecken. Protagonist wird Ghost, Protagonist nimmt Rache, beschützt. Und das kannst du ja immer wieder machen. Ne?
Es ist so im Gaming-Bereich, ne? Wenn du mal irgendwie aus dem nächsten Volltreffer landest, ne, dann
klar.
Gleich weitermachen, komm, ey. Wir haben es endlich geschafft. Machen wir einfach noch 10 Spiele von dem.
Ja, genau. Live Service, Hearthstone und die Karten-Battles, die Dota-Ableger mit League of Legends, Heroes of New Earth, wie das damals hieß und so weiter. Ne? Sobald wir einen was Neues hat, wird da direkt eine Formel draus und jeder macht es immer wieder.
In dieser Woche wurde ja auch Assassin's Creed Shadows wurde verschoben. Da gab es ja die unterschiedlichsten Theorien, warum das verschoben wurde. Ja. Was ist deine Meinung dazu?
Ich gehe da mit Azurius überein. Also Azurius hatte das so gesagt, ja, also wir müssen das mal so sehen, Star Wars Outlaws war ein maximaler Flop. Die können sich das nicht leisten, jetzt noch ein Spiel zu releasen, von dem die vielleicht wissen, da sind noch Bugs drin, wir haben nicht die Zeit, dass wir das ad hoc fixen, wir bringen das jetzt wirklich erst raus nach noch einer Qualitätsrunde. Mhm. Und dann gab es die andere Seite, sagt ja, die bringen das jetzt nicht raus, weil woke, bla bla bla, aber das kannst du ja nicht aus dem Spiel raus ändern. Das geht ja nicht. Das ist ja jetzt Core-Teil dieses Spiels, ist der afrikanische Samurai und die Shinobi-Dame. Das hat ja irgendwie einen anderen Namen, ich weiß jetzt nicht, der weibliche Ninja. Das geht ja nicht, das kannst du ja nicht entfernen, das ist jetzt drinnen. Ne?
Das ist schwierig, das rauszukriegen so kurz.
Das geht nicht mehr, da sind Voice-Actor, Storylines, was weiß ich nicht drinnen. Ne? Das geht nicht. Aber was die machen können, ist dafür zu sorgen, dass das Spiel halt gut läuft. Und ich könnte mir das schon vorstellen, dass die gesagt haben, ey, bringt das erst raus, wenn es wirklich perfekt ist. So wie früher, ne? Deswegen, es gibt ja viele Leute, die sagen, dass die beste Zeit für Videospiele waren die Jahre 1998 bis 2002. Weil Spiele konnten nur mit Goldstatus released werden. Es gab nicht die Möglichkeit, das zu patchen im Nachhinein, zumindest nicht so schnell. Ich kann mich zumindest auch noch daran erinnern, dass ich immer auf die GameStar-DVD warten musste oder CD, zu welchem Zeitpunkt auch immer, damit ich mir Patches besorgen konnte. Also sonst wäre ich da nicht rangekommen.
Ja, kenn ich die Zeit, ja.
Ja.
Ich war ja auch dabei, ne?
Klar warst du dabei, ne?
Also, ich war dabei, ne? Ja. Und Söhne war auch dabei. Good old times, früher war ja alles besser, bla bla, Krömer, leg mal eine andere Platte auf, ja. Ja. Ich glaube, dass es trotzdem floppen wird, ehrlich gesagt.
Ich habe es jetzt auf der Gamescom hatten die Dreistigkeit und haben denselben Trailer vorgespielt, den die uns auch gezeigt haben, 2 Monate vorher per Ubisoft State of Play oder wie das bei denen heißt. Da habe ich mich erschrocken. Die haben auf der Gamescom so einen riesen Raum aufgebaut, der aussah wie so ein Ninja Stronghold. Also ich weiß nicht, wie man das richtig sagt, ne? Also wie so ein japanisches Schloss. Und da bist du reingegangen und dann kamen vorne 2 Typen und die hatten dieselben Lines. Das hast du gemerkt. Die erzählen alle 90 Minuten denselben Schwachsinn. Die Witze waren geskriptet, die hatten beide keinen Bock mehr, alles war vollkommen, ne, war fertig geschrieben. Und dann sitzen die da vorne und dann sagen die so, jetzt spielen wir euch live vor, was noch keiner gesehen hat. Und dann waren das haargenau die Spielabschnitte, die du auf YouTube gesehen hast. Der hat die zwar live gespielt, Und er hat es ein bisschen anders gemacht, aber das war derselbe fucking Abschnitt.
Wow.
Da sitze ich da drinnen für eine halbe Stunde und es hat mich einfach nicht abgeholt. Also, ich wüsste nicht warum.
Vielleicht ist Assassin's Creed auch mittlerweile, hat sich einfach totgelaufen, weil du einfach schon 7000 Spiele davon gespielt hast. Ich glaube, dass dieser Goldesel einfach zu oft gemolken wurde. Ich weiß nicht. Waren denn die letzten Spiele erfolgreich eigentlich in dem?
Ich weiß, Odyssey war ein Riesenhit, ne? Also das hat sich auch richtig gut verkauft, ja. Und als die den Wechsel gemacht haben von klassisch Assassin's Creed zu diesem Witcher 3-Style, mit Origins hieß das, ne? Das in Ägypten. Das war ein Surprise, da hat keiner mit so gerechnet, dass die das so gut umsetzen. Aber Valhalla war Shit. Das mochte keiner. Und es hatte auch einen richtig schlimmen Developer-Cycle. Das kann man sich mal angucken. Die haben dann sowas gemacht wie, die wollten so ein Path of Exile-Talentsystem in Valhalla drinne haben. Und dann haben die gemerkt, dass die das gar nicht bauen können. Also die sind dazu nicht in der Lage. Und dann haben die so einen riesen Path of Exile-like Skilltree gebaut. Und die Default-Option, wenn man das Spiel startet, ist, dass Skillpunkte automatisch vergeben werden. Weil die gemerkt haben, dass in den Testspielen, dass wenn Leute sich mit diesem Skilltree auseinandersetzen, dass sie den scheiße finden. Weil keiner klickt gerne eine Folge plus 5 Strength. Das macht einfach niemand gerne. Also, tut mir leid. Und du kannst alle Skillpunkte erreichen im Spiel sowieso, also es ist einfach egal.
Na, okay. Ja?
Also es sind meaningless choices und naja, und so weiter. Das Spiel ist einfach bloated, nicht so gut. Und dann haben die noch versucht, Sachen aus Red Dead Redemption zu klauen. Ah. Das geht halt nicht immer gut.
Okay.
Aber soweit wie ich das verstanden habe, geht's ja Ubisoft ohne Staatshilfe nicht so gut. Und ich weiß nicht, die müssen sich halt neu ausrichten, ne? Also.
Ja, es ist vielleicht auch ein gutes Beispiel oder eine gute, wie sagt man, mein Gott, ich und meine Wortfälschung.
Eine Warnung.
Ja, eine Warnung an andere Studios. Irgendwie Ubisoft hat die Gamer einmal zu viel verarscht, finde ich, mit ihrer Vorangehensweise.
Ja.
Und ich finde es gut, dass mal irgendjemand sieht, okay, wir können doch nicht alles mit den Gamern machen. Irgendwie, wenn wir irgendeine Scheiße bauen und irgendwelche tollen Demos zeigen vorher und das Spiel sieht nicht mal ansatzweise so aus und so weiter. Also das ist ja schon fast Betrug irgendwie, weißt du, so ein Produkt zu verkaufen, was gar nicht so ist am Ende. Das, nee. Also ich bin riesen Hater von Ubisoft mittlerweile.
Ja, worüber nicht genug geredet wird, ist Skull and Bones, das die dieses Jahr rausgebracht haben.
Stimmt.
Also da stellt sich der CEO hin und sagt, das ist ein Quadruple-A-Game, das ist das erste seiner Art, wird so nie wieder geben, Ding ist tot. Das ist unfertig rausgekommen, hat noch die Dreistigkeit mit Microtransactions, hast du nicht gesehen. Also darüber wird auch nicht geredet, aber Assassin's Creed hängt den Leuten halt eher so am Herzen. Das ist eine Herz-Franchise für viele.
Na, mal gucken, wie lange noch. Für meinen Teil, ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber Ubisoft hoffe ich, dass die damit richtig auf den Sack fallen, einfach als, wie du schon sagst, Warnung für alle anderen, dass die Gaming-Szene lang genug verarscht wurde und dass wir einfach mal sagen, jetzt ist Schluss, so generell.
Ja.
Fände ich gut.
Da kommen ja auch noch so andere Sachen hinzu, die wahrscheinlich nicht berücksichtigt haben, ne? Sowas wie, während Inflation und nicht gestiegenen Gehältern sind die Leute vielleicht weniger bereit, $70 für ein Spiel zu bezahlen, das eine limitierte Laufzeit hat. Jeder von uns kennt, dass Freunde den Wert eines Spieles in Spielzeit berechnen. Wie viel Spielstunden kriege ich pro Euro? Dann generell ist der Markt diktiert von long-running Franchises, die quartalsähnlichen Zyklen arbeiten, mit Updates und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr schwer mittlerweile ein gutes Singleplayer-Spiel zu positionieren. Aber die es schaffen, die machen natürlich richtig Cash, weil die Anzahl der Spieler an sich ist ja gewachsen. Es kommen immer mehr dazu. Aber versuch mal ein Singleplayer-Spiel zu verkaufen. Wie viel hast du dir denn dieses Jahr gekauft, Steve?
Ja, aber ich bin ja jemand, der nicht so gerne Singleplayer-Spiele spielt, ne?
Aber in der Theorie wärst du ein Assassin's Creed-Jünger, ne? Also du hast eine Beziehung zu dem Spiel.
Genau, ich habe die ersten Teile gespielt und habe sie auch geliebt irgendwie, aber ich habe auch die besten Spiele, also die besten Teile, glaube ich, gespielt. Gerade diese Anfangszeit mit Ezio und dann, der hat ja, glaube ich, dreimal die Hauptrolle gespielt und so.
Genau.
Damals war das ja noch eine richtig coole, verwobene Geschichte so untereinander.
Und jetzt stell dir mal vor, die machen so ein Spiel nochmal und die können dich ja einfach nur aktivieren, indem die dir eine E-Mail schicken an dein E-Mail, ne, wo auch immer dein Uplay mit verbunden ist und können sagen, Steve, Es ist soweit, wir bringen jetzt wieder ein richtig, richtig oldschooliges raus. Hier sind 25 Minuten Gameplay-Demo, guck dir das doch mal an.
Ja, aber dann denke ich es halt sofort, irgendwie, die verarschen mich wieder, am Ende wird es ganz anders aussehen und deshalb kaufe ich es nicht.
Ja,
warte erstmal die Reviews ab.
Ja, warte die Reviews ab, Voucher und so, aber in der Theorie, du bist ein einfach zu akquirierender Kunde nochmal, weil du schon einen Kontaktpunkt hast. Der teuerste Kontaktpunkt für einen Kunden ist immer der Top-Funnel. Das ist das, wo ich das meiste Geld mit ausgeben muss. So. Also zumindest für gute Kunden, die potenziell sich halt überdecken. Ne? Also das ist aber alles wieder Marketing-Quatschkram, das ist egal. Was ich nur sagen will, ist, es ist schwierig für Singleplayer-Spiele, sich momentan zu positionieren, wenn Leute mittlerweile aufgeklärt sind, um zu erkennen, dass was besser ist und was schlechter.
Okay. Eine Woche noch, ne? Dann kommt, also ab Dienstag, glaube ich, ab Dienstag eine Woche, dann kommt das. Ich freue mich halt mega drauf. Ich bin mir sicher, dass ich wieder enttäuscht werde, wie in den letzten Jahren immer von Blizzard.
Ich habe auch richtig Bock.
Hast du auch Bock?
Ich habe richtig Bock momentan, weil ich wieder Bock habe, mit dir und Edo zu spielen.
Ja, genau.
Und weil das WoW-Add-on, ich sag's wie es ist, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich hab's jetzt gekauft.
Ich hab's von Anfang an gesagt. Es ist wieder so eine, im Internet muss man's, um cool zu sein, muss man's cool finden. Aber ich bin halt zu alt für solche Hypes. Ich sag einfach klar und deutlich, wenn ich was scheiße finde, kann ohne Rücksicht auf Verluste, und ich fand's auch scheiße. Ich habe auch in meinem WoW-Account jetzt gekündigt.
Ich kann sehen, wie das die Leute gerne mögen, aber für mich und meine Art, wie ich nur Spiele spielen kann momentan, das passt einfach nicht zueinander. Also, das sind so viele verschiedene Mechaniken drin und so viele Sachen, die ich mir angucken können, kann oder muss. Da komme ich einfach nicht hinterher. Und jetzt bin ich ein alter Mann und ich gebe auch gerne zu, dass ich nicht der beste Videospieler bin. Ich habe auch echt Schwierigkeiten mit momentan im WoW, wie schnell das ist, dass ich nicht in Sachen drinne stehe. Ich dachte, das wird mir nie passieren, dass ich einer von denen bin, die im Feuer stehen, aber jetzt ist es soweit. Das ist einfach alles.
Es ist schnell und bunt, genau. Ja.
Also ich komme nicht mehr so gut mit. Und ich fand die Levelphase halt nicht so gut. Und das ist das, was mir jetzt am wichtigsten ist heutzutage.
Ja, geht mir ähnlich, ne? Ich finde ja auch am liebsten. Ich bin jemand, der super viel, also das Level wirklich liebt, ne?
Ja.
Und für mich war es auch ganz schlimm. Also, keine Ahnung.
Ich werde jetzt noch ein paar Dungeons machen und mir einmal diesen Raid angucken, aber dann ist auch gut.
Habe ich auch gemacht im LFR, aber LFR ist halt nicht der Raid, das ist das Problem, ne? Das ist
ja
halt
Tank at Spank. Ja. Aber da kann ich doch trotzdem die Story sehen, ne?
Ja, genau. Ja, die auch sehr, sehr dünn ist. Da passiert auch nicht viel, finde ich.
Ist ja meistens im ersten Tier so, ne?
Ja. Also ich habe auch die Endsequenz gesehen, irgendwie, ich will jetzt hier nicht spoilern, einmal gemacht, weil die Story mich so ein bisschen interessiert immer noch. Ja. Aber mehr ist da auch nicht. Keine Ahnung. Wir haben auch keinen Raid-Leader gefunden, ihr Lieben. Ich habe euch versprochen, dass wir raiden. Was soll ich machen? Irgendwie so eine Pfeife für mich als Raid-Leader macht, glaube ich, keinen Sinn. Und ich kenne auch niemanden, der so richtig Bock darauf hat, außer Maris, der mir immer ständig erzählt, es ist irgendwie wie Legion.
Ich kann ja leiten.
Keine Ahnung, wenn es ihm Spaß macht, ich gönne das Maris halt, ne? Er ist einfach ein lieber Typ und so, aber für mich ist das nichts. Ich freue mich jetzt auf Vessel of Hatred in einer Woche. Das Problem ist, wenn man sich freut, kann man halt auch enttäuscht werden. Vielleicht müsste ich da mehr so sein wie andere, aber ich bin einfach, glaube ich, ein hoffnungsloser Fall. Ich freue mich halt auf Blizzard-Spiele immer noch. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es ja dieses Mal anders. Fragezeichen. Lol, ja. Als wenn. Mal schauen. Ich bin gespannt auf die neue Klasse, ich bin gespannt auf den neuen Content, auf die Entwicklung irgendwie, wer Endboss wird. Hat man natürlich schon irgendwas gespoilert, schon gesehen? Egal, whatever. Ich hab Bock drauf und ihr Lieben, ich habe ja versprochen, oder ich habe angekündigt, dass wir planen, dass zum Release von Vessel of Hatred der neue Alemania-Teil fertig wird. Aber ohne jetzt jemanden persönlich ankacken zu wollen, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber einige Leute kommen mit den 2 Wochen Zeit, die sie haben, ihre Sätze einzusprechen, einfach nicht mehr aus. Und wir sind irgendwie wieder am alten Trott irgendwie. Ich versuche meine Arbeit immer so schnell und so gut wie möglich zu machen. Und andere halt haben halt einfach keine Zeit dafür oder haben keinen Bock mehr, was weiß ich. Ich will jetzt niemanden diskreditieren und so weiter. Ich hätte das gerne fertig gekriegt, aber an mir liegt's nicht, ihr Lieben. It is how it is. Müssen wir gucken, ob wir irgendwas umbesetzen. Ich glaube, es bleibt uns auf lange Sicht leider keine andere Wahl. Naja, das dazu, also von daher leider kein Alemania zum Vessel of Hatred Release. Vielleicht machen wir trotzdem eine Sendung und zocken einfach zusammen rein oder schnacken. Ist natürlich blöd, dass es in der Woche ist. Ich frage mich, warum kann man solche Releases nicht mehr ins Wochenende legen? Von Montag auf Dienstag. Ne? Ja, Montag auf Dienstag wieder. Warum? Why?
Ich denke mal, weil Dienstagnacht sind ja die Server-Restarts in den USA, ne? Und dann können Bugs gefixt werden, bevor Economy kaputt ist. Mittlerweile, ich meine, du hast die kleinste Economy der Welt in Diablo 4, aber du hast eine Economy.
Mhm.
Deswegen.
Okay, ich hab Bock drauf, ich freue mich drauf. Mal gucken, vielleicht, ja, vielleicht.
Spiritborn!
Ja, Spiritborn angucken. Ich habe auch Bock. Ich habe jetzt bei Rob einige neue Builds gesehen. Irgendwie dieser Rogue-Build mit diesem, wie heißt der? Also der so eine Art Wirbelwind jetzt hat.
Fan of Knives, Dance of Knives.
Oder ja, irgendwie so. Das sieht sehr funny aus. Aber ich werde natürlich auch den Spiritborn spielen, einfach natürlich. Mal, weil es eine neue Klasse ist.
Ich bin gespannt darauf, wie viele Holzfäller-Charaktere Marith erstellen wird.
Wie stolz er darauf ist, irgendwie seinen Paladin irgendwie zu haben und ihn Best Paladin nennen zu können, weil dieser Name ja sonst immer auf allen Servern weg ist.
Ich find's geil. Und ich hoffe, dass er seinen Namen kriegt. Er hat da so viel Spaß dran. Ich würde ihm das wirklich gönnen.
Ah, Best, was ist dann? Best Spiritborn, oder was?
Ja, wahrscheinlich, ne? Oder einfach Best Born. Born Best.
Ja.
Irgendwie so. Weiß nicht,
ich gönn's. Go Maris.
Ja, do it.
Do it. Dann gehen wir weg vom Gaming, würde ich sagen.
Ja.
Wir sind nämlich schon wieder bei einer Stunde, aber ich finde es auch schön, dass wir heute mal so schön schnacken können, auch wenn Black natürlich
Team.
Fehlt.
Das ganze Team, ne? Das ich fühle mich so, als wäre deine Zunge in meinem Ohr.
Diese Pause ist gewollt. Es gab diese Woche viele coole neue Sachen, die ich angeguckt habe, die ich sehr, sehr gut finde. Ich habe die erste Folge von The Penguin gesehen, was absolut geil war. Also ich habe richtig Bock darauf. Erinnert so ein bisschen so von der Stimmung her so ein bisschen an den ersten Joker-Film oder der zweite soll ja auch gut sein. So von wegen, wir gucken uns mal so ein bisschen die Villains irgendwie so Origin-Version irgendwie was. Wie sind sie eigentlich zu dem geworden, was sie sind? Und das ist, finde ich, sehr gelungen. Also wenn ihr Sky habt, guckt euch The Penguin an. Die Serie macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Siehst du ähnlich, oder?
Ja, hat mir super viel Spaß gemacht. Also das fängt ja, das macht direkt da weiter, wo Matt Reeves The Batman aufgehört hat. Und es gibt ganz große Parallelen zwischen der Art und Weise, wie Ferrell den Penguin spielt und James Gandolfinis Tony Soprano. Und ich bin, das weiß Steve, Soprano ist meine absolute Lieblingsserie, gucke ich mehrfach im Jahr durch. Ich bin so ein Sucker für Mob-Geschichten, ne? Und ich bin total dabei. Ich hatte zuerst ein bisschen Muffe, als die Mutter aus How I Met Your Mother da war. Weil ich mag die Schauspielerin nicht so gern. Also zumindest, die hat das unwahrscheinliche Pech, dass die immer in Sachen drin ist, die ich nicht gerne gucke.
Okay.
Na, und wenn die kann eine gute Schauspielerin sein, weiß ich nicht. Aber ich assoziiere die einfach damit, so wie du hier mit Robert Pattinson und dass er für dich für immer ein Vampir ist.
Ein glitzernder Vampir,
ne? Ich kann es halt nicht anziehen. Aber ich finde die Serie gut, mir hat die richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das echt genossen. Ich kann es nur empfehlen.
Wir müssen zusammen dringend an deinem Mikro arbeiten. Das ist echt krass. Nicht nur, dass du so kratzig im hohen Bereich bist, sondern wenn du übersteuerst, regelt dein Mikro dich erstmal ganz weit runter. Das heißt, du wirst auf einmal ganz leise. Da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, weil das
stimmt nicht schon länger. Kaufe ich einfach ein neues.
Ja, okay, dann kauf ein neues, alles klar.
Ich kaufe einfach ein neues fertig.
Dann
Die Community-Feedback. Schreibt mir einfach mal Mikrofone in die Comments.
Was hast du denn für eins aktuell eigentlich?
Ich habe so ein USB-Mikro einfach beim Mediamarkt weggeholt. Da stand drin Podcast-Stream-Mikro und so wie ich bin, ich habe nichts nachgeschlagen, habe es einfach mitgenommen.
Und hast einfach an USB-Port angeschlossen?
Ganz genau.
Okay. Also, weil das stört schon sehr. Ich will nicht immer nörgeln über eure Mikros, aber ich
finde das
schon
fair.
Seit Wochen denke ich schon, dieses Runterregeln, was passiert bei dir, das ist irgendwie. Du bist auf einmal ganz leise, dann wirst du so langsam wieder laut. Ich bin jetzt auch kein Soundingenieur, vielleicht hat die Community ja irgendwelche guten Tipps für dich, weil mir helfen sie immer jetzt gerade wieder bei meinem potenziellen Umstieg zu Android. Hast du eigentlich ein iPhone?
Nee.
Du hast so ein Dödelfon, hast du mir mal erzählt, ne, glaube ich.
Ja, weil es mir egal ist. Also mein Telefon ist wirklich nur zum Telefonieren und WhatsApp da. Ich mache da ansonsten gar nichts mit.
Okay. Ja, bei mir ist es Penisverlängerung. Ich brauche so ein Top-Mikro, weil ich habe einfach so viel zu kompensieren, weißt du?
Ja, ich weiß nicht. Mein Handy muss einfach nur lange halten. Es darf nicht warm werden, wenn es am Ohr ist. Da bin ich ganz penibel.
Mhm.
Und das war's. So.
Okay, das war's, ne?
Ja. Ist ein Arbeitsgerät von mir.
Ich habe mir so geile neue In-Ear-Kopfhörer gekauft. Habe ich heute auch in meinem Blog drüber geschrieben. Die sind der absolute Wahnsinn. Ich habe noch nie so guten Klang gehabt. Freue mich da gerade so ein bisschen drüber. Hast du schon mal diese Amazon Warehouse-Deals mitbekommen? Das sind so general überholte Produkte, die deutlich billiger sind.
Ja, bin ich so ein richtiger 50er-Jahre-Ehemann. Meine Frau macht alles, was es an Shopping gibt. Ich hab nichts mit Shopping zu tun in diesem Haus.
Okay, alles klar. Ich habe es zum ersten Mal gemacht jetzt mit diesen Kopfhörern. General überholt, gereinigt und so weiter. Und habe irgendwie 100 Euro weniger bezahlt, als es normal kostet. Und die sind wie neu, da ist nichts dran. Die klingen super. Von daher, wow.
Ist auch ökofreundlich.
Ja, eben. Ich habe gedacht, probierst du mal was Neues. Außerdem war ich geizig.
Und ökofreundlich. Ja, da decken sich die Welt.
Alles klar. Gut. Also Penguin, ihr Lieben, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dicke Empfehlung, wenn das so weitergeht. Holla die Waldfee. Ich bin ganz gespannt auf mehr Content. Dann, ihr Lieben, wir haben ein paar Wrestling-Fans da draußen, das weiß ich. Ihr Lieben, auch Pflicht. Es gibt eine neue Dokumentation über Vince McMahon, beziehungsweise es geht nicht nur um Vince McMahon, sondern es geht um das Wrestling-Business. Es ist super interessant. Also ich habe selten was Interessanteres in dem Bereich gesehen, weil sie nicht nur auf McMahon gucken, sondern auch irgendwie, wie er die WWE groß gemacht hat, irgendwie, wie das alles losging. Es ist so ein bisschen, es ist eine Serie über viele, viele Folgen und es ist unfassbar gut.
6 Folgen.
Fassbar gut. Also als Wrestling-Fan geht da einem das Herz auf, weil das geht halt los irgendwie bei seinem Dad irgendwie und dann erzählt er auch noch, dass sein Dad irgendwie ihn nie geliebt hat oder ihm das nie gesagt hat und jada jada und dass er einen übergriffigen Stiefvater hatte, der ihn immer verprügelt hat. Also okay, wo du auch dann in dem Moment irgendwie so, ja, es ist einfach spannend so. Und aber es geht natürlich auch, die sind auch nicht, also die sind halt neutral. Die versuchen halt auch das darzustellen, was dann aus Vince geworden ist und was er mit anderen Menschen macht. Und deshalb ist das super interessant. Also für jeden Wrestling-Fan ist dieser Doku ein Must-See. Läuft auf Netflix, heißt Mr. McMahon.
Fand also ich auch gut.
Du fandst sie auch gut als Nicht-Wrestling-Fan?
Ich war ja Wrestling-Fan, ganz so. Früher als Kind.
Ja.
Ich habe mich da total wiedergefunden. Also es sind jetzt keine großen Spoiler. Der Anfang der Serie dreht sich, wie Steve gesagt hat, um den Papa von Vince McMahon, Vince McMahon Senior. Dann kommt diese 80er-Jahre-Phase, wird da viel drüber geredet. Die habe ich verpasst, die kenne ich nicht. Und dann ging das ja in diese Early 90s. Und da hat meine Mama hat mich immer samstags abends um 22 Uhr aus dem Kinderzimmer rausgeholt, während mein Vater schlafen gegangen ist und meine Geschwister geschlafen haben. Und dann durfte ich mit ihr Wrestling gucken. Nur während der 0190 ruft mich an, hier ist 6 Hotline-Nummern. Da hat sie dann immer den Sender gewechselt. Aber trotzdem danke, Mama, dass ich Wrestling gucken durfte. Ich war ein großer Hulk Hogan-Fan.
Bei mir war es ähnlich. Also, ja, könnte man natürlich mal einen Krümmer. Bist du irgendwie in der Zeit stehen geblieben, findest du es immer noch geil. Ja, es ist eine Soap-Opera, die immer weitergeht und irgendwie lande ich immer wieder dabei. Es ist ein Stück Kindheit, Erinnerung.
Ich bin nicht immer bei geblieben. Das ist real als Kind. Also, für mich war das ganz klar, dass, was weiß ich, Hulk Hogan wurde da wirklich vom Auto angefahren.
Ja, bis, und dann kam irgendwann der Punkt, wo dir irgendjemand gesagt hat, mein Lieber, das ist nicht real, das ist choreografiert, das ist einstudiert, da steht vorher fest, wer gewinnt. Das ist als Kind echt ein Kulturschock. Da denkst du, wie, was? Moment mal.
Das ist mein Weihnachtsmann und ich war 13. das war unglaublich alt. Ich bin wirklich davon ausgegangen, ich habe in der Schule, da war ich 12 oder so, da mussten wir ein Sportreferat machen, weil ich weiß gar nicht warum, aber wir sollten alle ein Sportreferat machen über unseren Lieblingssport und dann habe ich meinen besten Freund, den Daniel, genommen und habe ich Daniel einfach auf dieser Matte 3 Stunden gefühlt vergewaltigt und gesagt, das ist Wrestling.
Das muss. Okay.
Ja, das ist ganz schlimm, nein, auf jeden Fall. Und dann geht das ja weiter und dann kommt irgendwann die Attitude-Era und das war meine Lieblings-Era in Sachen
Wrestling. War auch eine geile Era, ja.
Oh, das habe ich das geliebt, ne? Aber dann haben die da Sachen gezeigt, da konnte ich mich gar nicht mehr so dran erinnern in dieser Doku. Und dann habe ich mich auch ein bisschen geschämt, so fremd, ne? Und ich so, das haben die gemacht, ne? Sowas wie Blackface, wo es eigentlich schon nicht mehr akzeptabel war, aber das habe ich gar nicht so mitgeschnitten. Oder wo der gesagt hat, ey, du wirst heute noch vergewaltigt und die Crowd jubelt. Ich denke so, oh Bruder, das habe ich alles mal gefeiert, aber trotzdem war es geil.
Und ja, aber das Ding ist, das hat Vince auch in einem Interview gesagt, ne? Du kannst halt nicht moralische Werte von heute rückwirkend anlegen, genau. Ne?
Nee, das ist halt das Problem. Ich dachte das auch nicht jetzt. Ne? Nee, ich sag nur, ne, wie es halt war. Und ich habe mich dabei mehrfach erwischt, dass ich gesagt habe, ja, aber irgendwie, ich hätte jetzt ganz gerne noch mehr, abseits von McMahon und dem Overall-Business, ich hätte gerne noch mehr über meine Lieblingswrestler gesehen. Also ich fand das unheimlich schade, dass zum Beispiel Mick Foley gar nicht drin vorkam. Ne? Ich war großer Mick Foley-Fan und ich fand Mankind, seinen zweiten Charakter, cool und Cactus Jack und hast du nicht gesehen. Da hätte ich mir gerne was zugewünscht. Ich fand's unheimlich schade, dass ich finde den coolsten Namen, den es jemals gegeben hat für einen Wrestling-Move, ist Sweet Chin Music. Das klingt einfach geil. Und da wird gar nicht so drauf eingegangen, ne? Oder dann der Stone Cold Stunner wird nicht benannt oder der People's Elbow.
Das ist halt eine Doku über Vince, ne? Und seine Scheiße, die er abgezogen hat. Aber jeder fängt mal klein an, ne?
Genau.
Und da hat man fast so ein bisschen Mitleid mit ihm, ne? Aber das, was er jetzt am Ende gemacht hat, irgendwie.
Genau. Und die
da sind wir wieder bei irgendwie, es wird kein Billiardär oder Milliardär geben, der irgendwie in den Himmel kommt, ne? Weil die alle so einen gewissen Größenwahn mit sich rumtragen und Geld verdirbt halt den Charakter, wie man auch in dieser Doku sehr schön beobachten kann, ne?
Ja. Und das Geile fand ich auch noch an der Doku ist, weil ich hab 2002 habe ich einen Cut gemacht und habe nie wieder Wrestling geguckt. Da bin ich irgendwie 14, 15, 16 Jahre alt gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich gucke das jetzt nicht mehr, ich bin damit fertig, warum auch immer.
Vielleicht hat dein Lieblingswrestler verloren, den Titel oder so, und du warst sauer und bist gerage-quittet?
Alles Mögliche gewesen sein. Vielleicht hatte ich auch eine Freundin oder so und hatte bessere Sachen zu tun auf einmal.
Glaube ich nicht.
Real Talk aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, aber ich möchte auch ein bisschen flexen. Lass okay. mich doch.
Nee, ich glaub's einfach nicht, weil Wrestling ist halt größer als das alles, was du hier
machst. Okay.
Für mich ist jedes Jahr WrestleMania irgendwie, gucke ich live, jetzt über zwei Nächte. Das ist eine Familientradition. Irgendwann werde ich mit meinem Sohn das gucken.
Ist geil. Ist geil. Auf jeden Fall, ich habe zum Beispiel John Cena und so, ich habe die alle nicht gekannt. Ne? Also ich wusste auch nicht, warum John Cena berühmt geworden ist. Ich weiß, das ist der Dude von Make-A-Wish Foundation und der ist relativ lustig, wenn der so Comedy-Roles macht. Ja. Ich fand das super geil, dass ich zumindest mal so einen ganz kurzen Glimpse bekommen habe, welche Leute cool waren nach der Attitude Era und warum. Also selbst für Leute, die irgendwann emotional nicht mehr in die Wrestling-Welt involviert sind oder da gebunden sind, so wie ich, mich hat die Doku alle 6 Folgen abgeholt und ich habe die echt 2 Tage durchgeguckt. Für meine Standards habe ich da echt viel geguckt. Fand die geil.
Ja, wie gesagt, wenn du die schon geil fandest für Wrestling-Fans, ist das super, super, super interessant. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Dann, ich bin jetzt überall auf dem neuesten Stand. Ich habe alles von Rings of Power gesehen, alles von Agatha gesehen. Beide Serien überzeugen mich. Ich habe auch jetzt in der neuen Rings of Power Folge sind mir Logiklöcher aufgefallen, zum ersten Mal eigentlich, wo ich auch gesagt habe, hä? Warum so? Also ja, wie gesagt, ich bin ja eigentlich gegen dieses irgendwie und für mich killt das die Serie auch nicht. Ich finde das nicht so schlimm, wenn das mal passiert. Wir haben ja Spoiler immer am Ende, ne? Also gerade, also jetzt für alle, die jetzt, ne, ich sag Spoiler, ich sag jetzt aus der Serie, von daher machen wir sowieso immer hier beim Serien- und Filme-Part. Also der Schmied, wie heißt der? Telemachos, hätte ich jetzt fast gesagt, aus
Blut. Celebrimbor.
Celebrimbor, genau.
Celebrimbor,
habe ich doch gesagt, Celebrimbor. Ja. Der, ganz ehrlich, es geht um die 9 Ringe, die an die Menschen gehen, ne? Er schmiedet die in aller Ruhe fertig, so. Und dann fällt ihm auf, dass sie nicht in die Hände von Sauron fallen dürfen, worauf er sie dann in einen kleinen Beutel wirft und versucht, den in Sicherheit zu bringen, anstatt einfach die Ringe nicht fertig zu machen. Wäre ja vielleicht auch eine Option gewesen. So, das ist halt, da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh Leute, das ist ja echt ein bisschen bescheuert. Also wirklich, er macht die in aller Ruhe fertig und dann fällt ihm ein, oh Scheiße, oh nein, die dürfen nicht in die Hände von Sauron. Was mache ich denn jetzt? Ah ja, ich mache sie alle in einen kleinen Beutel und lauf damit weg. Digga, mach sie einfach nicht fertig. Ist doch kein Problem. Naja. Aber wie gesagt, also ansonsten, guck die Serie wirklich, es macht Spaß und große Spaß. Teile davon. Wie gesagt, mich killt so ein Logikloch einfach nicht. Ich kann die Serie trotzdem weitergucken und denken, ja, war ein bisschen bescheuert. Aber es ist halt, wie es ist. Und Agatha gefällt mir richtig gut. Ist halt wirklich so die gefühlte Fortsetzung von WandaVision, habe ich schon mal gesagt. Nimmt eine coole Richtung mit dem ganzen Hexenzirkel und so. Es gibt jetzt 3 Folgen, die habe ich alle geguckt und freue mich auch auf mehr. Hätte ich anfangs nicht gedacht, aber gesagt, es wird wieder so eine komische, lustige Scheiße wie She-Hulk und wie die ganzen Folgen, die ganzen Marvel-Sachen da hießen. Aber macht echt Bock, also kann man gut gucken. Auch da für die Marvel-Fans und wenn ihr WandaVision gemocht habt, guckt das mal weiter. Das ist ganz nett zu gucken.
Na gut.
Na gut, ne?
Ich glaube, Agatha werde ich noch mal weitergucken, aber Rings of Power wird bei mir warten bis Weihnachten. Ich muss ja noch mich in WoW equippen.
Okay, why not both? Ja, solche Serien, wo ich nicht so hundertprozentig hinterstehe, gucke ich mal so nebenbei. Weißt du, lass ich mal so laufen, während ich WoW dazzle.
Das mache ich immer richtig viel mit Dokus und so weiter, bis die mich dann catchen. Also vor allen Dingen auch während der Arbeit, wenn ich jetzt so rumexel vor mich. Ich habe 3 Bildschirme zu Hause und dann lasse ich auf dem äußersten linken immer Dokus laufen. Damit ich ein bisschen was lerne oder TED-Talks oder so.
Dann, ihr Lieben, das waren jetzt viele Tipps eigentlich, ne? Ja. Von daher gehen wir mal weg von dir. Achso, nee, eine Sache noch. Ich weiß wieder den Titel nicht. Alles steht Kopf oder wie heißt der Film? Der
Disney-Film. Alles steht Kopf auf Deutsch. Alles steht Kopf. Auf Englisch, wie heißt denn der nochmal? Inside Out.
Ja, irgendwie so. Der erste war damals schon richtig geil. Den haben wir, fand ich sogar toll, als damals noch nicht Vater und einfach, weil Disney gute Filme macht.
Ja.
Ich hab mit Leo letzte Woche zusammen den ersten geguckt und da war er so begeistert von. Und das Spannende ist ja auch, irgendwie so, sich mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Ja, warum ist der denn so wütend? Der, ne? Und dieses im Kopf und dieses spielerische Darstellen von Gefühlen macht was mit dem Kind. Und er hat so viel nachgefragt und fand, ja, aber warum macht die das und das denn? Ich glaube, das ist pädagogisch durchaus sinnvoll für Kinder, das anzugucken. Es ist halt komplett gewaltfrei. Leo hat so mitgefiebert und so dieses Verstehen von Emotionen wird da einfach so super gut an das Kind herangebracht. Und er hatte, wie gesagt, er hat zu den Emotionen so viele Sachen gefragt. Ja, aber warum ist denn Traurigkeit denn so traurig? Ist die auch mal fröhlich? Ja, vielleicht schon, aber sie ist trotzdem die Traurigkeit. Ne? Die Traurigkeit kann ja auch mal fröhlich sein. Oder es gibt einfach Emotionen, die einfach beides sind. Die können fröhlich und gleichzeitig traurig sein.
Weißt du, wie man fröhliche Traurigkeit nennt?
Nee.
Melancholie.
Ja, stimmt, du hast recht. Aber das ist natürlich zu kompliziert für Kinder.
Das ist zu kompliziert.
Aber dieses Heranführen an Emotionen und damit umzugehen, das fehlt ja vielen, ne? Weil keine Ahnung, sie Arschloch-Eltern hatten oder genau. Eltern, die ihnen nie gesagt haben, dass sie genug geliebt sind. Haben. Ja, genau. Oder immer ihr ganzes Leben nur darauf ausgelegt haben, ihren Eltern zu gefallen, weil sie das Gefühl haben, sie müssten sich immer beweisen. Und im zweiten Teil ist nämlich genau so ein Fall, nicht unbedingt den Eltern, aber da geht es darum, da kommen halt neue Emotionen dazu. Und ich habe am Wochenende mit Leo den zweiten Teil geguckt. Ja, ihr Lieben, es gab da wieder irgendwie kritische Töne dazu. Ihr Lieben, ich spiele so viel, mach so viel andere Sachen mit Leo, dass wir auch mal einen Film gucken dürfen.
Natürlich darfst du das.
Das ist halt so, oh, dann kommen wieder die, ja, wie sitzt du mit Leo immer vom Pferd? Nein, wir machen 1000 andere Sachen. Wir basteln, wir lesen Bücher.
So ein Tag ist auch lang, ne?
Ja,
also,
eben.
Also, das kommt dann auch echt von den Leuten, die selbst keine Kinder haben.
Natürlich, ja. Oder einfach mich flamen wollen oder mich triggern wollen. Es sind ja immer, ich weiß, okay, ich kenne manchmal schon. Aber also, wir gucken auch ab und zu einen Film und Leo hat daran große Freude und das ist halt für mich das Wichtigste. Und der zweite ist halt noch wesentlich vielschichtiger, weil da neue, das Hauptmädchen, wie heißt sie noch, weiß ich nicht mehr.
Riley,
genau. Da kommen halt neue Emotionen dazu und die übernehmen diese Zentrale, ne? Also da geht es um Zweifel. Zweifel ist so eine große
Anxiety.
Emotion in der Pubertät, ne? Und irgendwie sich schämen oder Scham ist dabei und Neid ist dabei. Und die alten Emotionen, die werden so ein bisschen ausgeschaltet und die anderen übernehmen die Zentrale. Und das Mädchen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe,
Riley,
die wird plötzlich voll arschig, ne? Ist super empfindlich, schreit ihre Eltern an. Und das wird auch erklärt. Und Leo fand das ganz toll. Also seine Lieblingsemotionen sind halt Freude. Freude mag jeder. Freude ist vielleicht die wichtigste Emotion, die wir am meisten wollen. Jeder ist gerne glücklich, jeder hat gerne Freude im Leben. Und Hass findet er geil, weil er die Figur so cool findet, weil die ständig irgendwie in Feuer aufgegangen ist und in der ersten Folge ja auch dieses Loch dann da reinbrennt in die Zentrale.
Der Rote?
Ja, genau, den
liebt er halt.
Weil die Figur so schön ist, ne? Also nicht, weil er Wut geil findet, sondern weil er die Figur so super findet.
Aber der heißt auch auf Deutsch auch Wut, oder? Weil Hass ja, genau. Irgendwie krass.
Okay. Nee, Wut heißt der, Wut.
Ja.
Und der ist ja in dem Film auch cool, ne? Weil er auch mit Freude zusammenarbeitet. Und Kinder machen sich halt Gedanken über diese Emotionen und warum die wichtig sind. Und die größte Message am Ende des zweiten Teils, ohne jetzt hier spoilern, ist ja jetzt für euch wichtig, wenn ihr es vielleicht mit euren Kindern gucken wollt, ist halt, dass ein Charakter, gerade wenn man älter wird, halt nicht nur Freude oder Hass ausmachen, sondern dass so ein Charakter einfach vielschichtig ist und viele verschiedene Emotionen wichtig sind. Es gibt nicht nur Freude. Was ist denn für ein Leben, wenn du nur Freude hättest? Das ist auch, wie du schon sagst, Melancholie und verschiedene Dinge, das ich ausmachen, so. Und das ist eine unheimlich schöne Botschaft, finde ich. Und Leo war hin und weg und hatte 1000 Fragen dazu. Und wenn ihr eure Kinder an so Emotionen oder Vielschichtigkeit und was das Leben ausmacht, heranführen will, ich finde diese Filme, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht hochpädagogisch und pädagogisch wertvoll. Also das hat man selten bei solchen Filmen. Da geht's ja meist nur um Entertainment und so. Aber die sind teilweise, also die gehen richtig deep, finde ich. Von daher, Riesenempfehlung von mich an alle Eltern da draußen. Den ersten Teil kennt sowieso jeder, glaube ich. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Alles steht Kopf. Dicke Empfehlung. Geht auch gerne mit euren Kindern zusammen ins Kino. Ich weiß nicht, ob der noch im Kino läuft, keine Ahnung.
Nee, wenn der auf Disney Plus ist, dann müsst ihr aus dem Kino
dann raus. Ist ja genau. Ich habe ihn auf Disney Plus mit Leo geguckt, aber die meisten von euch oder viele von euch haben ja Disney Plus. Das ist ein toller Familienfilm, den man, wo man auch als Erwachsener viel Spaß hat und wo man denkt, ey, das ist eigentlich richtig geil gelöst. Guckt euch den an. Dicke Stevenio-Empfehlung.
Ich finde, das ist ein gutes Zeichen eines guten Elternteils, wenn du Sachen in Kontext setzt und wenn du die Message, die der Film für dich hat als Elternteil, dass du die halt auch so aufnimmst, für dich bewertest, verarbeitest und das dann mit Leo erklärt. Also ich habe mal, da habe ich nie so drüber nachgedacht, und meine Frau hat mir das mal gesagt, so eine der schlimmsten Sachen, die man Kindern immer sagen kann, ist, jetzt sei doch glücklich oder lächel doch mal.
Ja, ja.
Aber ein Kind hat das absolute Anrecht darauf, dass es auch mal traurig sein kann. Nicht immer lächeln, genauso wie du das als Erwachsener nicht musst. Du musst ja nicht. Und so solche Sachen, ne, wenn du das dann siehst und verstehst und du kannst das deinem Kind erklären, da ziehst du einen richtig tollen jungen Mann heran, der dann wahrscheinlich mit seinen Gefühlen im Einklang ist und ein richtiger Segen für die Menschen um ihn herum. Es gibt doch nichts Schöneres, also jeder von uns hat doch so Freunde, die sind so gut und glücklich aufgewachsen, dass die gefühlt kein emotional baggage mit sich rumschleppen, sondern die sind ganz ausgeglichen. Ja. Das möchte doch jeder für seinen Sohn.
Und also es liegt doch so viel Schönheit in diesen ganzen Bildern, die da drin sind. Also im zweiten Teil ist es so, dass sie halt umziehen und Riley halt irgendwie total Heimweh hat und dann und dann einfach so eine Emotion hat, wo sie mit ihren Eltern, was weiß ich, Eishockey spielt und so weiter. Und das auf der einen Seite dann für sie irgendwie eigentlich eine positive Emotion ist, aber dadurch, dass sie es vermisst, halt auch dann eine Traurigkeit da drin liegt, so.
Ja.
Und Emotionen oder Erinnerungen können halt vielschichtig sein. Und das, ich glaube, dass das echt für junge Menschen oder für kleine Kinder ein sehr, sehr guter und lehrreicher Film ist.
Ja, wir haben dazu auch noch, also so als Side-Note, ne, also für jemanden, also ich könnte es zum Beispiel mit meiner Tochter noch nicht gucken, die ist da noch nicht reif genug für. Aber wir haben auch so zwei Bücher dafür. Das eine heißt irgendwas Das wütende Eichhörnchen und das andere irgendwie Meine großen Gefühle und da ist so ein Känguru drauf. Das geht dann über Bilderschrecken, über verschiedene Situationen und warum eine Emotion dann halt da ist und wie man damit umgeht und dass es okay ist, dass man die alle fühlt. Weil keine Emotion ist doof.
Genau.
Ja, ne, fand ich super, ne? Und so ganz deeper Real Talk, ne, weil meine Tochter halt so ein Frühchen ist. Meine Große hat ganz große Schwierigkeiten damit gehabt, weil sie hat sich körperlich nicht so schnell entwickelt wie geistig. Und sie hatte dann ganz, ganz große Aggressionsprobleme dadurch, weil sie viele Dinge nicht sprachlich ausdrücken konnte, die sie aber schon im Kopf hatte. Aber Mund und Zunge waren einfach noch nicht so weit. Und das hat dann dazu geführt, dass die dann richtig oft, ganz früher, so vor 2 Jahren, dass sie richtig hart zugehauen hat. Und das war unheimlich unangenehm, weil auch wenn sie einen Inklusionsplatz im Kindergarten hatte, gab es ein paar Eltern, die haben das halt nicht verstanden, dass unsere Tochter den Inklusionsplatz hat, weil sie den braucht. Sie brauchte halt die Sprachtherapeutin und so weiter. Und wir sind über tausende Stunden gefühlt. Ich habe neben Arbeit, und Steve weiß, wie beschäftigt ich so bin, ich habe immer die Zeit gefunden und jede Woche bin ich losgegangen. Und hab Logopädie, Physio, ich habe alles mitgemacht, dass die diese Zeit, diese Monate, die sie im Mutterleib verloren hat, dass sie die nachholt. Und Emotionen, ja?
Dann, jetzt fängt dein Mikro plötzlich an zu knistern. Hast du irgendwie eine Chipstüte irgendwie neben dir oder so?
Ach so, ja, ich habe mir ein Taschentuch rausgeholt.
Ja, aber okay, vielleicht war das, weil ich dachte schon, dein Mikro fängt jetzt auch noch an zu knistern.
Nee, alles gut, ich höre auf. Auf jeden Fall, Da wurde mir dann erklärt, dass Emotionen halt so unglaublich wichtig sind für diese kleinen Knirpse und dass die das richtig verarbeiten können. Und von daher, also wenn Steve sagt, dass das für seinen Sohn, der müsste dieses Jahr 6 werden, ne?
Genau, der wird im Dezember 6.
Genau, dann ist das ein viable Tipp von einem guten Vater unter euch. Ich würde mir das zu Herzen nehmen und da mitgehen. Also ich höre darauf. Steve hat mir bis jetzt immer gute Tipps fürs Kind gegeben.
Ja, Dito, und du mir auch gute. Also ich sag nur Bluey unter anderem.
Ja,
wir tauschen uns da regelmäßig aus und von daher, warum nicht? Ne? Man kann ja sich gegenseitig die Hand schütteln mit guten Tipps.
Ja.
Ihr Lieben, wir sind eigentlich durch für heute. Ich glaube, dass das zu zweit keinen Sinn macht, dieses Spiel, oder? Machen wir lieber
nächste
Woche.
Nee, machen wir nächste
Woche. Das ist viel cooler zu dritt. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus dem Podcast. Wir haben trotzdem wieder 1,5 Stunden zu zweit gelabert. Was haben wir aus diesem Podcast hier heute gelernt? Erstens, irgendwie Gaming-Community. Es gibt viele coole Menschen in der Gaming Community. Wir müssen uns alle lieb haben und in den Arm nehmen.
Ja.
Ansonsten das Wunder von der Weser an Hoffenheim.
Da können sich auch alle mal den Arm nehmen. Jetzt alle mal Werder-Fans werden.
Genau, mal ganz kurz. Für mich, macht's für mich. Ansonsten freuen wir uns alle, sag ich jetzt einfach mal ganz penetrant, auf den Vessel of Hatred Release übernächste Woche. Und guckt alle, alles steht Kopf, wenn ihr kleine Kinder habt, beziehungsweise im Alter, was würdest du sagen? 4 bis 6, so in dem Bereich? Für 4 vielleicht zu früh?
4 ist zu früh, glaube ich. Ich hätte gesagt, du musst so 6 sein, wenigstens. Also meine Tochter ist 4, wird 5. Das wäre zu hart.
Das Problem ist, das ist ja auch bei vielen Menschen, also bei vielen Kindern auch komplett anders. Mit welchem Alter, genau. Das kann man wahrscheinlich gar nicht so genau sagen. Ne? Das ist ja jede Entwicklung ist unterschiedlich.
Genau, so aus meiner Perspektive ist dein Sohn sehr weitgeistig für sein Alter. Ne? Also es kommt mir so vor. Ja. Auch wenn ich Videos mal oder irgendwas sehe, ne? Also der macht richtig geile Sachen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher so für 8. So in dem Dreh. Wie gesagt,
Leo wird dieses Jahr noch 6, von daher, keine Ahnung. Guckt es euch einfach mal selber an, vorher vielleicht sogar, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, weil jeder Elternteil ist in der Lage, selbst zu entscheiden, was für sein Kind das Richtige ist. Das habe ich gelernt. Und wenn ihr selber mal drauf guckt und sagt, oh, das ist richtig gut, der wird dafür richtig viel Spaß dran haben. Ich kann es euch nur sagen, für Leo war es richtig toll. Wir haben danach wir haben auch so ein Buch, wo es über Gefühle geht. Da ist jedes Gefühl so mit irgendeiner Figur so dargestellt und genau erklärt, was das Gefühl macht und so. Also für Leo, der wollte es unbedingt danach lesen. Für Leo war es richtig toll. Und keine Ahnung, wie gesagt, ihr kennt eure Kinder besser als wir. No. Nehmt es mit und entscheidet selbst, ob das Richtige für euer Kind ist. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Nächste Woche geht's weiter mit hoffentlich wieder mit einem gesunden Blackie. Sascha hat gesagt, er will demnächst auch wieder dabei sein. Und ansonsten guckt mal wieder auf meinem Blog auf svenno.de. Ich mache so alle 2-3 Tage jetzt eine kleine Kolumne und die kommt sehr gut an. Wie heißt sie jetzt? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Gehirnsuppe oder so?
Gehirnsuppe heißt sie jetzt, ja, weil Gehirnfurz irgendwie nicht so gerne gehört wurde. Habe ich gedacht, eigentlich habt ihr recht, machen wir Gehirnsuppe draus. Das klingt schöner. In diesem Sinne, lest mal rein und es gibt nichts zu sagen. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Friert nicht zu sehr, Heizung an, lange Sachen an, ist scheiße. Wo bleibt der Sommer?
Genießt das schöne Wetter.
Genießt das ätzende Wetter.
Das richtig gute Wetter genießt.
Das kalte, eklige Wetter, wo eigentlich keiner Bock drauf hat. Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao. Holt euch Winterreifen.